Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Jetpack Podcast. Diesmal Regular Season, Week 1 im Kasten, Regular Season Week 2 vor der Brust. Bei mir sind heute, um das vorige Spiel zu besprechen und das nächste vorzubereiten, gleich drei Gäste. Wir fangen mit den alten Bekannten an. Knut, schön, dass du dabei bist. Grüße an dich.
Moin.
Und ebenfalls im hohen Norden sitzt Malte. Servus Malte.
Moin, moin.
Und der Gast, mit dem wir über das kommende Spiel gegen die Dallas Cowboys sprechen wollen. Kommentatorenlegende, will man sagen. Die Stimme, die viele von uns schon viele Jahre kennen. Manche vom Football, manche vom Wrestling, manche von beiden bei uns zu Gast. Günther Zapf, herzlich willkommen. Danke fürs Dasein, Günther.
Oh, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und einer muss ja den Ausgleich herstellen. Ich bin natürlich aus dem tiefsten Süden, aus München zugeschaltet.
So, dann sind wir heute gut ausgeglichen in der Nord-Süd-Ausrichtung. Das ist doch schon mal was. Günther, du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, was gestern so alles passiert ist. Hast das Spiel oder zumindest das alles, was in der Nacharbeit passiert ist, verfolgt. Vielleicht ganz kurz zu dir. Wir haben dich begrüßt, aber vielleicht wissen manche noch gar nicht, wenn sie deine Stimme hören, kennen sie dich vielleicht und können dich irgendwo zuordnen, wissen aber vielleicht gar nicht, seit wann und wo überall du im Bereich Football auch schon stattgefunden hast und präsent warst. Vielleicht möchtest du kurz mal erzählen, wie dein Weg zum Football war und was du da schon alles mitgemacht und durchgemacht hast.
Wie viel Zeit habt ihr?
Also
etwas dauern.
Wir haben Open End.
Ich nähere mich in der Tat schon meinem 30-jährigen Jubiläum so langsam, 40-jährigen natürlich. 86 habe ich angefangen. Damals noch ZDF, Pfiff hieß das, so eine Jugendsportsendung. Da haben wir ein paar Mal Football erklärt oder versucht zu erklären. Und richtig los ging es dann so 88 bei Tele5. Die haben damals Super Bowl übertragen und haben dann auch angefangen, die NFL komplett zu übertragen. Natürlich nicht in der heutigen Form, das war dann donnerstags eine Zusammenfassungssendung. Eine Stunde insgesamt, so 40, 45 Minuten ein Spiel. Und der Rest, die Highlights von den anderen Partien. Aber das Ganze hat in München stattgefunden. Ich saß auch in München, habe damals schon so ein bisschen als DJ und auch als vor allem Pressesprecher der Munich Cowboys mit den Medien zu tun gehabt. Und dann bin ich dahin, sage, ihr braucht jemand, ihr habt Football. Und das werdet ihr wahrscheinlich nicht verstehen, was ja in den 80er Jahren ganz normal war. Und so war es dann auch. Und so bin ich da reingerutscht. Und dann irgendwann gingen die Rechte zur Premiere nach Hamburg. Da war ich dann 6 Jahre in Hamburg. Hat mir sehr gut gefallen. Also München und Hamburg passt gut zusammen. Jetzt bin ich wieder froh, zu Hause zu sein. Aber es war eine tolle Zeit. Dann ist Premiere durch den Kirchkauf zurück nach München. War für mich also doppelt ideal. Hab weitergemacht. Dann hieß irgendwann mal Sky und Sky World und was heißt wieder Sky, hat aber die Rechte nicht mehr, die sind jetzt bei der Zone, zumindest was Streaming anbetrifft. Und zwischendrin war ich noch, ja, was, Sport 1 Plus gab es auch noch, Sport 1 US, für die habe ich natürlich auch, also man kennt mich, aber ich darf wirklich sagen, ich war der Erste, der in Deutschland, also auf Deutsch über Football aus der NFL berichtet hat.
Das ist, ich habe gerade das Pfiff-Logo gegoogelt und ich kann mich da tatsächlich dran erinnern und an dieses Maskottchen. Also ich war 6 Jahre alt, als Pfiff da lief, aber ich kann mich an dieses Logo erinnern tatsächlich. Ja, ich bin alt. So.
Kurz also und bündig.
Das ist natürlich ein Werdegang im Football, der geballte Kompetenz hier verspricht. So, wir haben gestern ein Spiel erlebt, Monday Night Game. Es war Monday Night, es war 9-11, es war ein Heimspiel, es war ein Flutlichtspiel, es war das erste Heimspiel von Aaron Rodgers Season Opener. Das war eine Riesenbühne, dementsprechend aufregend sind wir alle in das Spiel gegangen, um nach nur 4 Snaps erleben zu müssen, was man keinem wünscht. Günther, du als Gast hier, du hast es miterlebt, du hast es dann gehört. Ich weiß nicht, hast du es live gesehen vielleicht sogar oder dann heute früh beim Aufstehen sofort so die Meldungen gesehen?
In meinem Alter muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mache die Nachtspiele nur noch live, wenn ich sie selbst kommentiere. Sonst, es gab diese wunderbare Einrichtung bei Game Pass, dass du einfach das Spiel am nächsten Morgen zum Frühstück ohne Werbung, 2 Stunden, herrlich. Da habe ich ein bisschen Fitness nebenbei gemacht. Das war ein Traum. Geht momentan nicht. Ich darf jetzt nicht zu viel schimpfen, weil es ja mein neuer Arbeitgeber ist, der das Produkt vertreibt. Aber es ist furchtbar. Es ist wirklich Und ich versuche da natürlich irgendwie die Kontakte auszuloten, um da mal an jemanden ranzukommen, dass man das wieder machen kann, weil das Vorspulen ja auch nicht so einfach
Ja.
ist. Aber ich habe natürlich dann mitbekommen, was passiert ist, habe dann die Highlights und auch natürlich schon das komplette erste Viertel mir angeschaut. Weil das ist ja, für euch muss es ja ganz, ganz schlimm sein als Jets-Fans, aber für jeden Football-Fan, wenn dein Herz für Football schlägt, dann bist du zutiefst entsetzt natürlich über diese Entwicklung. Wie du richtig sagst, vier Snaps und das war's dann. Die große Hoffnung der Jets, wir haben alle die mit eingeordnet als einen der Mitfavoriten. Was haben die letztes Jahr geleistet? In Anführungszeichen, hört kurz weg, ohne Quarterback. Und dann kommt Aaron Rodgers. Was ist da nicht alles möglich? Und dann dieses Drama, das sich ja jetzt auch bestätigt hat. Und jetzt schauen wir mal, was Zach Wilson bringt. Es ist schade. Es ist für den gesamten Football, für die Geschichte natürlich ein Baustein, der da wegbricht, der nicht nur gestern hätte viel ausmachen sollen, sondern über die gesamte Saison hat man natürlich versucht oder wollte man das beobachten, ging mit Hard Knocks los und hätte noch einiges gebracht. Das fällt alles weg und ganz, ganz abgesehen natürlich von den Chancen der New York Jets.
Malte, wie hast du den Moment wahrgenommen? Ich meine, Emotionen sind bei dir natürlich immer. Ja, kann man in dem Moment noch positiv sein? Im ersten Moment wahrscheinlich überhaupt nicht, nehme ich an. Also, wie hast du die
Also,
Situation überhaupt gesehen? Bei mir ging es ja tatsächlich so, dass das so eine völlig ja, alltägliche Situation in Sachen Football war. Du hast diesen Cut-Block, der daneben geht, der Edge Rusher kommt durch, zieht Aaron Rodgers zu Boden und Aaron Rodgers steht ganz kurz wieder auf und bis dahin. Alles fein und dann lässt er sich rückwärts wieder auf den Hintern plumpsen und sitzt dann da und wartet offensichtlich, dass man ja, sich um ihn kümmert. Das war so der Moment, also als er sich da hat wieder rückwärts fallen lassen, das war dann so, wo man erst dachte, das ist jetzt ein Scherz. Wie ging es dir da?
Erstmal muss ich sagen, Günther sagte in meinem Alter, von hier sieht er aus wie 29. Also da habe ich noch Nächte durchgemacht. nee, ja, ich habe in der ersten Sekunde habe ich gedacht, das ist überhaupt nichts. Dann humpelte er, das kann natürlich mal passieren. Du kannst natürlich, das ist Football, natürlich kann man mal irgendwie ein bisschen knicken oder sich verstauchen oder irgendwas und man humpelt auch mal sicherlich da mal. Für ein paar Schritte, das ist alles im Rahmen, aber es sah überhaupt ja nicht dramatisch aus. Und auch jetzt in den Zeitlupen, es gibt ein, zwei Zeitlupen, fliegen so durchs Netz, da sieht man, dass das Bein doch ganz schön oder dass der Fuß doch ganz schön irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber auch viele Zeitlupen habe ich gedacht, das kann ja nichts Dramatisches sein. Also, dass jetzt das am Ende dabei rauskommt, habe ich in der Sekunde nicht vermutet. Und ich habe dann sogar noch während des Spiels die ganze Zeit gedacht, okay, sie bringen ihn nicht wieder zurück, weil sie kein Risiko eingehen wollen. Erstes Spiel, so, jetzt ist er da vielleicht leicht lediert oder angeschlagen, wie man auch immer das sehen will. Und sie gehen jetzt da kein Risiko und lassen ihn einfach draußen und lassen das Zach Wilson eben zu Ende machen. In der Hoffnung, dass wir es vielleicht sogar gewinnen, was da geklappt hat. Was mich übrigens noch dazu bringt, das habe ich vergessen eingangs. Yay, wir haben Woche 1 gewonnen. Also wir dürfen auch uns auch mal freuen, so ein bisschen. Also ja, wie gesagt, ich habe das nicht so wahrgenommen, als dass das jetzt irgendwie hochdramatisch ist oder als dass er uns jetzt irgendwie die ganze Saison wegbricht, ne?
Ja, ähnlich. Es war schon so ein bisschen nicht wahrhaben wollen, egal ob blaues Zelt, dann kam das Kart, dann kam er zurück, hieß es dann, und dann stand da irgendwas mit Walking Boot und irgendwie war es dann immer noch, es könnte ja doch noch irgendwie werden. Auch wenn dann schon die ersten Achillessehnenmeldungen durchs Netz schweiften. Knut, wie ging es dir? Oder hast du sofort gesehen, nee, das ist nichts mehr und.
Nee. Wie alle anderen. Unsere Jungs, die drüben waren, haben uns ja auch per Social Media Bilder und Videos zukommen lassen aus dem Stadion. Da war schon, wir waren schon gut aufgepusht. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, an 9/11 Sunday Night Football zu sehen, MetLife Stadium. Das war damals mein erstes Spiel gegen die Cowboys. Sensationeller Sieg kurz vor Schluss 2011. Ja, ich habe auch gedacht, er steht nochmal auf und dann ist er ja auch fast allein vom Platz gegangen oder zumindest wurde er untergehakt und konnte noch so gehen. Er wurde ja nicht gefahren oder getragen. Und die meisten Leute, die ich kenne, die in der Achillessehne sich gerissen haben, die sind nicht aufgestanden und sind auch nicht selbstständig auf einem Bein vom Platz gehüpft, so. Deswegen wollte ich es auch nicht wahrhaben. Und dann, ja, habe ich auch dieses X-Ray ist negativ auch erstmal positiv gedeutet. Aber ja, dass man da natürlich nicht alles sieht, ist auch klar. Und ja, die Bestätigung, spätestens bei der Pressekonferenz von Robert Zahler nach dem Spiel, wo er gesagt hat, Zach Wilson wird jetzt erstmal wieder die Rolle an das Händlerunternehmen einnehmen. Ja, war klar, dass das Season Ending sein wird. Und ja, dass der Traum erstmal so ein bisschen oder die Hoffnung weg ist.
Genau,
Auf jeden Fall.
bevor wir jetzt kurz darauf eingehen, wie das Spiel dann letztendlich doch 16 zu 22 gewonnen werden konnte in Overtime, ganz kurz, Knut, deine Einschätzung jetzt. Ohne Aaron Rodgers geht es weiter. Aktuell Zach Wilson, der Starter. Kurz und knapp, wie soll es deiner Meinung nach weitergehen? Sollte Zach Wilson bleiben? Sollte man einen Veteran holen als Backup, als neuen Starter, den All-In-Move beibehalten? Und wie schätzt du, wie die Saison für die Jets dann weiterläuft? Playoffs-Chancen endgültig begraben, ja oder nein?
Ja, das auf keinen Fall. Günther hat es vorhin gesagt, und das kann er auch ruhig laut sagen, dass, weil wir es auch oft genug gesagt haben, wir haben letztes Jahr 7 Spiele gewonnen ohne NFL-Quarterback im Roster. Und warum soll das nicht funktionieren? Das hat letztes Jahr funktioniert, bis sich Breece Hall verletzt hat. Jetzt sind wir vielleicht noch von der Qualität ein bisschen besser aufgestellt im Running Back Room. Ja, man muss natürlich jetzt seine Stärken ausspielen. Man hat jetzt nicht den Pässe mehr in seinen Reihen, der die Abwehr auseinandernehmen kann, dann muss jetzt einen anderen Weg finden, Spiele zu gewinnen. Aber das ist halt das, worum es geht. Find einen Weg, um das Spiel zu gewinnen. Auf dem Boden, durch die Luft, mit der Defense, Special Teams und ich sag mal, 3 von 4 Faktoren haben gestern sehr gut funktioniert. Ja, wenn es das ist, das ist vielleicht nicht das Attraktivste und auch nicht mehr zeitgemäß, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, Spiele zu gewinnen, dann wird das Team die finden und suchen und keine Ahnung, man muss erstmal gegen uns punkten. Das hat das Spiel gezeigt, das hat die letzte Saison gezeigt. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir trotzdem erfolgreich sein werden. Trotzdem muss man natürlich jetzt mal auf den Markt gucken, was man holen kann. Ob man jetzt der Wilson starten lassen will oder nicht, sei mal hingestellt. Aber wir haben ja auch kein Backup jetzt mehr. Und da müsste man auf jeden Fall nochmal die Augen offen halten und ja, ihnen auch ein bisschen Konkurrenz mitgeben oder vielleicht auch jemand, der ihn ersetzt, wenn es nicht läuft.
Also ich sehe schon, du bist auch eigentlich schon wieder jetzt über den Tag hinweg etwas positiver gestimmt, was so die Saison angeht, oder warst du gar nicht in so einem Loch wie manch anderer?
Ja doch, ich bin auch eigentlich
Was?
immer noch drin, aber das Team ist jetzt ja einer Stärke beraubt und nicht jeder Stärke beraubt. Also wir sind ja trotzdem ein gutes Footballteam. Und dass es funktioniert, hat das letzte Jahr gezeigt. Deswegen, ja, glaube ich, mir was anderes vorgestellt von dieser Saison, aber es, ja, man muss halt jetzt, was will man machen? Man muss halt mit den Umständen leben. Du kannst ja nicht nach Woche 1 nicht die Saison wegschmeißen und sagen, ich warte jetzt ein Jahr und gucken, wie es dann weiterläuft. Also dafür ist Football ja auch zu interessant, um zu sagen, ich bin jetzt raus. Nee, nee.
Jetzt bin ich
Da
sehr
geht schon noch was.
gespannt. Okay, dann bin ich sehr gespannt, ob Malte tatsächlich jetzt noch was Positiveres draufsetzen kann oder ob das schon sehr dem entspricht, was Malte auch denkt.
Das ist so, das geht schon sehr in meine Richtung, muss ich sagen. Also erstmal wäre ich mir im Moment noch nicht zu 100% sicher, ob Zach Wilson die ganze Saison auch da der Starter ist. Vielleicht tut sich da, also jetzt gegen Dallas auf jeden Fall, egal was da in der Woche noch passiert oder nicht. Aber es gibt ja die ein oder andere, den einen oder anderen interessanten Namen auf dem Free Agency Markt. Interessant in Anführungszeichen, natürlich kein Aaron Rodgers mehr, aber Stichwort Carson Wentz. Ich denke, man könnte an, jetzt habe ich vor Schreck den Namen vergessen, Andy Dalton rumbaggern. Auch das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es fliegen ja so ein paar Namen durch den Raum. Also es ist jetzt erstmal. Ja, ich gehe davon aus, dass Zach Wilson die ganze Saison jetzt der Starting Quarterback ist. Wenn man mich jetzt heute hier Abend so fragt, dann denke ich nicht, dass die Jets groß was machen werden. Aber besteht die Möglichkeit. Wir haben, glaube ich, noch Cap Space, um so einen Move zu machen. Theoretisch hat man auch einen First-Round-Pick oder irgendwas, um eben so einen Andy Dalton loszueisen. Also es ist schon möglich, dass sich eventuell noch was tut, wenn Zach Wilson jetzt überhaupt nicht mehr performt. Grundsätzlich muss man sagen, was ja Zach Wilson, wie man ihn so kennt. Also es hat sich ja nichts verändert eigentlich in den 2, 3 Jahren. Er braucht gefühlt 8 Sekunden, um einen Read zu nehmen oder um die Reads durchgegangen zu sein. Das, was einfach in der NFL zu lange ist. Das machen sehr viele andere sehr viel schneller als er. Und dann sind da so wirklich ein paar Katastrophenpässe da drin. Die Interception war auch, ja, die stand wirklich den Tag vorher schon in der Zeitung. Also da kann er so nicht hinschmeißen. Aber das kennen wir und da können wir irgendwie, glaube ich, dass das Team und der Coaching-Staff erfahren genug ist, um damit zu arbeiten. Das haben wir letztes Jahr gezeigt, dass die damit arbeiten können. Zumindest wenigstens streckenweise und auch schon das Jahr davor. Also ich denke schon, dass da was möglich ist. Und Knut hat das schon extrem richtig gesagt. Die anderen müssen erstmal punkten. Also wir gehen ja nun gleich noch ein bisschen auf Dallas noch ein bisschen genauer ein. Ich will da mal so spoilern. Ich würde heute drauf wetten, dass Dallas keine 40 Punkte macht im Spiel gegen die Jets. Das liegt eben auch am Gegner der Cowboys aus dem letzten Spiel, eben die Giants. Aber wir sind da, glaube ich, deutlich stärker aufgestellt. Und es reicht vielleicht manchmal für uns in den kommenden Wochen, dass wir in so einem Spiel, und du musst es eben nehmen, wie es dann kommt, es reicht vielleicht, dass wir drei, vier gute Drives haben, die wir mal mit Punkten abschließen und den
Bevor
Rest
wir
muss
zu sehr aufs
dann
nächste
regeln.
Spiel eingehen, nur ganz kurz. Du würdest einen
Ja.
Veteran holen, siehst aber Zach Wilson eher als den Starter.
Also
Oder
ich würde,
wenn du jetzt Andy
ich
Dalton zum Beispiel per Trade holst, ein Trade-Investment wäre natürlich wieder so hoch, dass man vielleicht rechtfertigen könnte, ihn auch starten zu lassen. Deshalb frage ich nochmal nach.
ich würde super gerne ohne Pickverlust aus der Nummer rauskommen.
Also eher
Und
Free
ich war,
Agency als
ja,
okay.
und ich war ja bekanntermaßen, habe ich glaube ich schon öfters mal erzählt, ich war zu Atlanta Falcons Zeiten ein riesen Matt Ryan Fan. Ich würde es mit dem gerne probieren, einfach. Ich glaube
Okay.
nicht, dass der so schlecht ist, wie er letzte Saison ausgesehen hat. Der ist auch verfügbar, den könnte man ohne Pick kriegen, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Also, das wäre zum Beispiel, Matt Ryan wäre jetzt so meine 1A-Sternchen-Lösung, wenn mich jemand fragt.
Okay, dann mache ich noch kurz meine Sicht wäre, du warst im All-In-Modus, du hast sehr viel aufgegeben, um das alles, das Team so zu auf dem Niveau zu halten, wie es letzte Saison war, und hast die Position, von der man dachte, es ist das einzige Puzzlestück, das fehlt, teuer angegangen, das ist jetzt schief gegangen. Warum jetzt diesen All-In-Modus aufgeben? Meine Sicht wäre, per Trade jemanden zu holen von allen Namen, die ich heute mit Peer besprochen habe. Grüße gehen an der Stelle raus. Der war heute Abend um 20 Uhr wieder bei RTL Radio. Wer da Bock hat, reinzuhören, ihr findet bei uns Instagram in der Story den Link dazu. Also ich habe mit Peer gequatscht, ich habe Downset Short mit Adrian Franke und Christoph Kröger gehört, und von all den Namen, die da gefallen sind, habe ich zwei Favoriten. Einer davon wäre wohl die teurere Variante, einen ein bisschen günstiger zu haben, und das sind Brissett und Dalton. Ich sehe beide als Upgrade zu Zach Wilson und würde sie dann entsprechend starten lassen. Dann bleibst du im All-In-Modus und kannst schauen, ob du diese Saison vielleicht doch noch die Playoffs erreichen kannst. Ja. Defense wins Championship hieß es früher immer. Inzwischen heißt es Passing Offense wins everything. Die Frage ist, können also die Jets es schaffen, in der kommenden Woche konkurrenzfähig zu sein? Bevor wir das machen, noch ganz kurz, Malte, für dich ganz kurz die Zusammenfassung: 16 zu 22 gewonnen. Die Hauptgründe für den Sieg können wir, glaube ich, schnell abarbeiten. Wir hatten wieder eine gute Defense. Wir hatten einen Josh Allen, den du bei allen drei Inter seinen drei Interceptions waren es und ein Fumble stark kritisiert hast für das, was er da macht. Und wir hatten gute Special Teams und wir hatten einen Zach Wilson, der in entscheidenden Momenten wieder Big Plays auflegen konnte und sonst Zach Wilson Sachen gemacht hat, aber das hat dann letztendlich gereicht. Oder fällt dir noch ein spezieller Spieler, ein spezieller Punkt ein, wo du sagst, das war hauptverantwortlich für Sieg oder Niederlage in diesem Fall?
Also, Josh Allen hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, das fand ich wirklich richtig, richtig schlecht, was der größtenteils da gespielt hat. Also, vor allem eben die Turnovers. Das wiederum, wenn man sich die Zeitlupe von dem Fumble, den er verliert, anguckt, ich habe es heute irgendwo schon mal gehört. Ich klaue das jetzt. Also, es ist jetzt nicht exklusiv meine Idee. Das fand ich aber sehr gut und finde es schlüssig. Die Defense hat es geschafft, in seinen Kopf zu kommen. Josh Allen hat beim Snap, wo er dann den Ball doch noch wieder kriegt und dann irgendwie gegen den Mann stolpert und dann haut, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war von uns, haut beim Tackle den Ball dann raus und wir können den dann recovern. Da guckt er beim Snap nach rechts zur D-Line, wo jetzt der nächste angeflogen kommt. Das heißt, wir haben so massiv Druck aufgebaut, dass wir in seinem Schädel waren und das ist ja nicht jetzt, dass Josh Allen super schlecht ist, sondern wir waren einfach mit der D-Line so stark da präsent, dass wir es geschafft haben, ihn aus dem Rhythmus zu kriegen und auch den Kopf aus dem Rhythmus zu kriegen, dass solche Plays ihm zustande kommen. Und die Interceptions waren ja teilweise grotesk. Also das kann, das, also die erste, was sieht der da? Wo wirft er da hin? Die erste von Whitehead, das ist dann eine Katastrophe. Da wäre ich als Bills-Fan durchs geschlossene Fenster gesprungen. Das ist ja wirklich, also, das kannst du doch nicht machen. Und das war nicht der einzige Fehler an dem Nachmittag. Und am Strich muss man dann auch sagen, haben wir das dann irgendwie auch verdient gewonnen, weil unsere Defense einfach stärker war als ihre Offense. Ja, das ist das, was mir Hoffnung gibt, noch so für die kommende Zeit. Und ja, was fällt mir sonst noch ein? Garrett Wilson musste einmal richtig da sein, war auch da. Wir haben einmal mega Glück gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das Davis, der es Horst Gardner schubst und da kriegen sie die Flagge. Das ist ja
Dix, glaube ich
das,
sogar. Dix mit den
oder
beiden.
Diggs,
Ja.
ja. Ich finde, das weiß ich, ich fand es ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wenn da keine Flagge kommt, glaube ich, können wir uns auch nicht beschweren. Das
Ja.
war für mich war das irgendwie so, dass da hatte ich so das Gefühl, da haben wir echt mega Glück gehabt in der Szene. Waren sowieso wieder so ein, zwei Ref-Geschichten auf beiden Seiten, wo ich mich wieder frage, was die eigentlich die ganze Offseason über machen, ob die sich da nicht überhaupt nicht fortbilden oder irgendwie mal ein Tape gucken oder sowas, aber okay. Also wie gesagt, das kam auch noch dazu. Wir hatten in ein, zwei Situationen so ein bisschen Ref-Glück, fand ich. Ja. Unterm Strich, am Ende des Tages, finde ich, haben wir das irgendwie verdient gewonnen. Also, ich fand die Bills nicht besser als uns.
Knut zum Beispiel schiebt den Sieg auch ein bisschen auf Josh Allen, der hier für die Jets dann eher ein Faktor war. Knut, fällt dir sonst noch ein Faktor ein, wo du sagst, das war ausschlaggebend für das Ergebnis letztendlich?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Für mich haben wir irgendwie das Spiel nicht so richtig gewonnen. Die Bills haben es irgendwie verloren. Also dürfen ja meiner Meinung nach nicht in die Situation kommen, dass sie im vierten Viertel noch, dass es nochmal so knapp wird. Weiß nicht, warum Josh Allen immer glaubt, er muss alles alleine machen und Hero Ball spielen. Und auch bei dem Fumble, klar kannst du beim Snap an den Ball fallen, das ist ja kein Ding. Aber dann schmeiß dich drauf und cover ihn und dann versuch nicht zu retten und lauf nicht alleine gegen vier D-Liner. Das geht selten gut aus. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er da versucht hat. Ansonsten, ja, wenn du vier Turnover hast, das ist nun mal so eine Regel im Football, wer das Turnover-Battle gewinnt, gewinnt meistens auch das Spiel. Das war gestern auch so. Ich glaube, die Bills haben nur zweimal gepunted in der Regular-Spielzeit und uns viermal den Ball halt überlassen. Und so ein Glück hast du nicht jede Woche. Und wenn du ein Team hast, das dir das anbietet, musst du halt auch zuschlagen, sonst. Und das hat gestern halbwegs funktioniert. Und ja, mal gucken. Ich habe nebenbei mit Martin geschrieben, der war natürlich auch richtig auf Zinne. Der fand das gar nicht gut, was sein Quarterback da gemacht hat. Der ist vorsorglich ins Büro gegangen und hat es nicht zu Hause geguckt. War, glaube ich, ganz gut so.
Bevor ich von Malte, der in dem Chatverlauf sehr über eine Coaching-Entscheidung geschimpft hat und es anders gemacht hätte, bevor ich wissen will, was er anders gemacht hätte und warum, Günther, du hast schon so lange Football verfolgt, geguckt, Dinge gesehen. Wenn ich dich jetzt frage, gibt es dann einen Coach, wo du sagst, dessen Aggressivität hat mir gefallen, oder sagst du, nee, ich bin die großen Taktiker, die besonnen reagieren und die Uhr kontrollieren. Was war bei dir immer so das, wo du gesagt hast, das macht einen guten Coach am Ende aus?
Ich habe eine ganz klare Strategie oder Philosophie. Für mich sind die immer die Coaches gut gewesen, die coachen, um zu gewinnen. Und nicht die Coaches, die coachen, um nicht zu verlieren. Und das klingt komisch, aber es ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Also ich meine, wir kennen alle Herrn Wade Phillips, ein grandioser Defense-Coordinator, aber halt kein Head-Coach. Weil so wie er Defense-Coach, so coacht er auch sein Team. Ich musste als Cowboys-Fan lang unter ihm leiden. Da gewinnst du halt nie irgendeinen Blumentopf. Du brauchst meiner Ansicht nach halt eben ein Coach, der auch Risiko geht. Ein Bill Belichick ist Paradebeispiel. Das ist sicher ein von der Anlage her Defensivstratege, der auch das Risiko scheut, aber der weiß ganz genau, vor allem wenn es Richtung Playoffs geht, ich muss irgendwann auch mal was machen, was ich sonst vielleicht nicht tun würde, hat sich eh ein bisschen geändert. Also vierter Versuch ist lang nicht mehr so. Ich bin aufgewachsen mit vierter Versuch ist Punt oder Field Goal, gibt es nichts anderes. Also das war dann nur in der Verzweiflung am Ende, dass du mal ausgespielt hast. Heute ist das komplett anders. Aber ich wollte schon noch ein Wort auch zu dieser Aaron Rodgers-Geschichte sagen. Also ich würde an Jets Seite auch versuchen, jetzt jemand zu kriegen. Ihr dürft nicht vergessen, durch die Verletzung wird er ja keine 65% spielen können, der Herr Rodgers. Das heißt, ihr habt 24 einen Erstrunden-Pick abzugeben, mit dem er handeln kann. Und wenn ich wirklich all in gehe und das Team ist ja auch so gut und also ich würde mir schon einen holen. Ich würde den, also Carson Wentz würde ich die Finger weglassen. Das ist ja katastrophal, was der in den letzten Jahren, der hat eigentlich nur, das muss man sich überlegen, hat ein gutes Jahr gehabt. Da ist aber alles aufgegangen. Wer sich das mal anschauen will, ich meine, ich habe natürlich als Dallas-Fan Philly genau beobachtet, der hat die Dinge einfach blind wie Josh Allen gestern nach vorne geballert, die sind halt angekommen. Und dann war er plötzlich MVP-Kandidat. Zum Glück hat er sich verletzt und Nick Foles rettet ihn in den Super Bowl oder holt ihn. Klasse Leistung, super, nichts zu sagen, aber danach kam nie mehr irgendwas von Carson Wentz. Also wer den holt, bitte nicht. Also dann könnte er Zach Wilson behalten, also den nicht. Aber Sam Darnold, den kenne ich auch sehr gut eben von Dallas. Ein absolut solider, sauberer Backup, der spielt dir dann auch, wenn er Starter ist, hat er ja bei Dallas dann auch, weil Dak Prescott ist ja auch so eine Porzellanpuppe, hat er auch oft genug Starter gespielt und absolut solide. Spielt es halt ein bisschen anders, aber der bringt ja das. Jacoby Brissett habe ich auch gehört. Schwieriger, aber sonst fällt mir auch keiner ein, weil ich glaube nicht, dass Tom Brady, auch wenn er eine Wohnung hat in New York, das nochmal antut. Das wünschten sich natürlich viele, ist ja klar, aber das wird nicht passieren. Aber wie gesagt, ihr habt einen Erstrunden-Pick, mit dem er jetzt handeln kann. Da kann man also schon nochmal aktiv werden, würde ich auch. Also, weil ihr habt vollkommen zu Recht über Josh Allen hergezogen. Das ist der Grund, warum die Bills-Fans damals gebuht haben, als der gedraftet wurde. Er ist so und er wird sich nicht mehr ändern. Er wird immer hochgehypt zum MVP-Kandidaten, aber ist er halt nicht. Ich bin kein großer Josh Allen-Fan. Das ist ein absolut solider, teilweise überragender Quarterback, vor allem wenn er läuft. Aber halt einer, der dann drei, vier Spiele wieder in den Sand setzt, weil er komplett Aussetzer hat und die nicht ablegt. Von daher würde ich mir da schon auch einen anderen wünschen. Und was Zach Wilson kann, beziehungsweise Schrägstrich halt nicht kann, hat er wieder bewiesen. Und das muss doch grausam sein, wenn du mit sowas arbeiten sollst, hast eine Defense, vor der jeder Gegner nicht nur Josh Allen Angst hat. Du hast gute Special Teams, du hast, finde ich, bin ja nicht so drin, aber einen sehr guten Coaching-Staff. Und so viel Zeit hast du nicht in der NFL. Also ich würde nochmal zuschlagen.
Das ist es, ein Fenster kann sich nun mal sehr schnell schließen. Wir haben ein junges, starkes Team und ja, das muss man dann irgendwie nutzen. Die Tatsache, dass Günther Zapf mir recht gegeben hat, werden die anderen hier für immer hören. Das halte ich euch ewig vor. So, Malte, jetzt. Du bist eher so ein Freund, vermute ich, von Coaches wie Dan Campbell, der beim Aufstehen gerne Kniescheiben abbeißt, der gerne mal einen vierten Versuch ausspielt, der vielleicht auch mal einen Punt faked in der eigenen Hälfte. Das sind alles Dinge, die du auch schon geäußert hast, dass du sowas gerne öfter sehen würdest. So, aber jetzt mal ganz kurz analytisch, was haben wir gestern gesehen, wo du gesagt hast, du hättest das anders gecallt und gespielt und warum? Also welches andere Ergebnis, welches andere Ende hättest du dir davon erhofft? Ich meine, klar, wir haben gewonnen, eigentlich brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber mich interessiert es einfach, damit wir das mal aufgedröselt bekommen, weil diesen Chatverlauf, das war in einer großen WhatsApp-Gruppe, haben viele mitgelesen. Deshalb vielleicht mal kurz zur Aufklärung, was genau du gemeint hast und wie dann der Ausgang des Spiels vielleicht trotzdem positiv für die Jets, aber früher hätte stattfinden können.
Richtig. Also, folgende Situation, hoffentlich kriegen wir das irgendwie so schnell über die Bühne. Ausgerechnet ich jetzt wieder. Folgende Situation: Wir haben 2 Minuten 6 auf der Uhr. Die Uhr tickt. Es droht das Delay of Game. Wir haben noch 3 Sekunden, 4 Sekunden, um den Ball zu snappen. Buffalo Bills steht mit 11 Mann gefühlt in der Box vorne. Und es war auch klar, dass die Jets den Ball laufen, damit die Uhr weiterläuft, damit es zur 2-Minute-Warning kommt. So, soweit ist es klar. Wir haben ersten Versuch und 10. Es steht 13-13. Du möchtest jetzt punkten und möglichst so viel oder vielleicht sogar, wenn du es schaffst, alles an Zeit runternehmen, mit dem letzten Spiel zu punkten, wie auch immer, sei es jetzt ein Field Goal, Touchdown, und den Buffalo Bills noch die Timeouts nehmen. Jetzt erwarte ich von Zach Wilson, der 3 Jahre in der Liga ist, dass er in dieser Situation das Timeout nimmt. Er ist kurz, wir sind kurz vor Delay of Game. Er sieht, der angesagte Spielzug kann nicht funktionieren und geht sehenden Auges, lässt er uns ins Verderben laufen und der Spielzug, ja, die Uhr läuft natürlich weiter und die 2-Minute-Warning ist weg für die Buffalo Bills, aber wir haben auch noch -3 Yards gemacht. Der erste Down ist einfach nur in Mülleimer geschmissen. Den nächsten Spielzug also der zweite und 13, den wir dann hatten, das heißt, der erste Spielzug nach der 2-Minute-Warning,
Ja.
ist dann auch wieder so ein Lauf, auch wieder so ein Ding, ich glaube für 0 Yards, ich meine für null
Ja,
Yards.
also nicht weit.
Also kein Verlust oder Gewinn, meine ich, war es irgendwie vielleicht 1 Yard, wie auch immer. So, das heißt, wir haben 2 Downs weggeschmissen und den ganzen Drive quasi weggeschmissen. Buffalo konnte eine Timeout behalten durch diese Aktion und hat nach unserem erfolgreichen Field Goal und Kickoff dann noch 1:48 auf der Uhr gehabt.
Und ein
Das ist
Timeout, genau.
einfach. Und ein Timeout. Das ist insgesamt, also wir schießen nur das Field Goal. Wir nehmen nur 15 Sekunden von der Uhr und den 2 Timeouts weg, ist einfach nur scheiße. Wenn er statt das Delay of Game zu nehmen oder diesen Spielzug einfach starten zu lassen, da das Timeout nimmt, als QB, der sieht, volle Box, wir kommen dann mit diesem Spielzug
Ich
nicht durch. Wir nehmen eine
setze noch einen
Timeout.
drauf. Wenn du erlaubst, setze ich dir noch einen drauf, was richtig
Ja.
wehtut. Ein einigermaßen erfahrener, ein guter Quarterback. Ich will jetzt gar nicht sagen Aaron Rodgers, der lacht sich schlapp. Ich habe die Szene vor Augen, das habe ich gesehen. Denk mal, ist der verrückt? Du hast 3 Sekunden, das dauert jeder Spielzug, auch ein Pass. Und die Uhr bleibt dann eh
Ja.
stehen beim 2-Minute-Warning. Also, da gehe ich doch all in. So, die sind alle vorne, sage ich so, was habt ihr jetzt davon? Ich habe tolle Receiver, schmeiße ich auf Wilson das Ding, was soll passieren? Die 3 Sekunden bis zum 2-Minute-Warning sind so auch runter. So muss es
Ja,
eigentlich
also,
lösen.
und ich fand es einfach nur schlecht. Ich wollte, dass er was anderes macht, eben das zum Beispiel, er sagt eine Hot Route an, dass die Receiver plötzlich auf einmal abschießen oder und er den Laufspielzug schnell noch cancelt. Oder er nimmt eben eine Timeout. Wir gehen noch mal an die Sideline. Dann hast du mir ja, oder dann hast du ja geschrieben als Antwort, ja, und danach geht Buffalo nicht mit 8 Mann in die Box wieder.
Ja.
Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, natürlich gehen sie wieder mit 8 Mann in die Box. Natürlich wollen sie den Laufspielzug verhindern. Es wäre jeder Spielzug besser gewesen als das, was wir gemacht haben. Dann geh in ISO, dann versuch am A-Gap wenigstens für 0 Yards zu gehen. So haben wir auch noch -3 Yards erreicht und die Downs weggeschmissen. Wir haben quasi unseren ersten und zweiten Down einfach in den Mülleimer geschmissen. Und das fand ich einfach wahnsinnig schlecht, weil der Coach von draußen und jeder Quarterback, der 3 Jahre in der Liga ist oder 2 und ein Keks, muss das besser sehen und lösen. Das in meinen Augen. Also, und ich habe nie Quarterback gespielt. Das war, wisst ihr.
Aber siehst du das so, wie Günther es angesprochen hat? Ist dir, wer auch immer jetzt
Ja.
für die Timeouts der Offense verantwortlich ist, sei es jetzt Hackett als Playcaller, sei es der Quarterback auf dem Feld, weil es gibt ja durchaus Quarterbacks, denen man dann sagt, mach du mal lieber nichts, wir machen das von außen schon. Oder vielleicht ist es auch der Head Coach in dem Fall. Also, das war dir einfach zu konservativ, du hättest gern risikoreicher gespielt, so wie Günther schon sagt, dann versuch in die Endzone zu gehen, läuft die Uhr auch auf die 2-Minute-Warning runter. Versucht den Touchdown zu holen. Was hast du noch zu verlieren?
Genau, du musst ja nicht jetzt einen tiefen Pass werfen, aber einen schnellen auf den Tight End oder was weiß ich. Du kannst doch, es gibt doch viele Möglichkeiten. Denn laufen ISO, auch da bleibst du hängen und machst keinen Raumgewinn, aber dann wirst du auf der Line of Scrimmage gestoppt und machst nicht auch noch -3 Yards. Das ist einfach insgesamt, haben wir aus diesem Drive, der war einfach nur Kacke. Und das kannst du so nicht machen. Das ist, wie gesagt, ich kann es nur noch mal aufzählen. Die gehen mit
Ja.
einer Timeout, mit 1:48 auf der Uhr, kommen die noch mal an den Ball und liegen nur 3 Punkte hin. Da war doch vorprogrammiert, für mich war es, stand fest, wir verlieren das Spiel oder gehen im günstigsten Fall für uns in die Overtime. Und es ist ja auch genau so gekommen. Und das kannst du einfach dort bei denen tief in der, ich weiß gar nicht, war das schon in der Red Zone? Ich meine, wir waren sogar schon oder kurz davor, das war höchstens an der 20 oder irgendwas oder 25 oder so. Das kannst du, das musst du besser lösen. Das musst du besser lösen. Bei aller
Da
Liebe.
könnte ich dir jetzt aus der Historie heraus und auch als leidgeplagter Dallas-Fan 100 Geschichten, die genauso sind, erzählen. Eines der größten Mysterien, warum die haben inzwischen teilweise 40 Mann, nicht alle Trainer, aber Berater und sonst wie, warum sie es einige Teams immer noch nicht hinkriegen. Green Bay ist ja da auch so ein Beispiel, dass sie sich einen holen, der genau auf solche Situationen achtet, die nochmal drauf einstimmt und dann eben auch für Timeouts und sowas verantwortlich ist. Also Time Management in der NFL, bei all dem Geld, bei all dem, was da gepackt wird, inzwischen auch natürlich an Elektronik und an Software und so weiter, ist das wirklich teilweise haarsträubend. Da sitzt du vorm Fernsehschirm und sagst, ich stand noch nie auf dem Feld, aber das hätte ich auch noch besser hingekriegt.
Guck, jetzt hat der Malte schon wieder so eine Brandrede gehalten, diesmal mit der Unterstützung von Günter Zapf. Und ich bin schon wieder beinahe überzeugt, dass ich hier
Und
nicht
das
richtig
hörst du
lag.
dir auch, das hörst du dir hier auch die nächsten 95
Das
Podcasts an.
völlig zu Recht
Ne? Nur mal so.
und völlig zu Recht,
Das Spiel
Malte.
wurde gewonnen. Ich wollte nur noch mal
Am
kurz.
Ende der undrafted Xavier Gibson, der den Kader geschafft hat, sich sehr darüber gefreut hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er den Anruf bekommen, als er gerade bei seiner Mutter am Auto den Ölwechsel gemacht hat, dass er den Kader geschafft hat. Das war gestern noch so eine Anekdote, die erzählt wurde. Der hat sich schon in der Preseason sehr gut als Returner hervorgetan, und schafft es hier mit dem Punt-Return dann in die Endzone, in der Overtime zum spielentscheidenden Touchdown 16 zu 22. Knut, vielleicht von dir ganz kurz, du warst auch immer so eher auf konservatives Coaching.
Natürlich.
Natürlich, nimm, was du kriegen kannst und gib's
Ja,
nicht
genau.
hinterher.
Also ja, am Ende zählt das Ergebnis, ne? Und der Ziel in dem Drive war einfach, Zeit von der Uhr zu nehmen und in Führung zu gehen. Das haben sie geschafft. Ob man das besser machen kann? Ja, natürlich. Aber man kann es halt auch verbocken und man geht mit 0 Punkten vom Platz und es steht da schon unentschieden. Und jetzt hat Buffalo das Ding in Pfosten reingeschossen. Ein weites Field Goal. Es ist ja nicht so, dass der Plan nicht total blöd war, er wäre fast aufgegangen. Also da war ja auch viel Glück für Buffalo dabei. Ja, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ne? Was funktioniert, war richtig, wenn es nicht funktioniert, war es falsch. Am Ende sind wir als Sieger vom Platz gegangen, von daher interessiert es eigentlich heute schon keinen mehr, ob dein Timeout gecallt worden ist oder nicht. Es sah ein bisschen wild aus in der Situation. Ich habe auch gedacht, also machen Timeout, jetzt nichts überhastet ist hier, aber ja, am Ende des Tages ist es eigentlich egal.
Wir haben Garrett Wilson schon hervorgehoben für seinen Catch. Ich will noch Breece Hall kurz erwähnen, der noch nicht bei 100% ist, was man dann gesehen hat, als ihm dann doch mal die Puste ausging. Das Big Play-Potenzial hat er weiterhin. Der hatte mit 2 Runs auf einmal 109 Yards dastehen. Am Schluss waren es 10 Runs für 127 Yards. Der längste davon über 83. Big Play-Potenzial durchaus noch vorhanden. In 3 oder 4 Wochen werden wir hoffentlich noch viel mehr Spaß mit dem haben. Gut, damit will ich einen Haken hinter Jets gegen Bills setzen. Und noch eine Sache vielleicht sagen. Ich habe heute in der Historie gelesen, und daran kann vor allem Günther sich wahrscheinlich erinnern, dass schon mehrere große Quarterbacks sich in Woche 1 die Achillessehne gerissen haben, unter anderem Vinny Testaverde und Dan Marino. 1993 der eine, 1996 der andere. Und beide konnten die darauf folgende Saison dann spielen. Bei großen Sportsmännern vor allem und bei allen Sportlern insgesamt wünscht man sich immer, dass sie ihr Karriereende selber bestimmen können. Und es geht ganz viel im Netz rum, dass mit 39 so eine Achillessehne das Ende der Karriere bedeuten kann. Das wollte ich vielleicht noch hinten hinhängen. Ich würde mir wünschen, dass Aaron Rodgers das Ende seiner Karriere selbst bestimmen kann und nicht durch diese Verletzung. So, damit kommen wir zu nächster Woche. Die Aufgaben werden nicht leichter. Nächste Woche wartet eine Defense, die von mehreren Experten, unter anderem auch Adrian Franke in seinem Defense-Ranking zum Beispiel, auf Platz 1 gesetzt wurden. Dazu eine Offense bestückt mit einem vielleicht Top-10-Receiver in dieser Liga, mit einem starken Nummer-2-Receiver, den man sich geholt, hat und von dem man sich einiges erhofft, und Dak Prescott als Quarterback. Günther, du als Dallas-Fan, die Entwicklung dieses Teams über Jahrzehnte bis heute. Was ist in Dallas los? Wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Oder es sind alle Gegebenheiten sind eigentlich da. Dallas glänzt eigentlich immer mit guter Defense, starker O-Line, tollen Spielern, tollen Einzelleistungen. Und dann reicht es irgendwie doch nicht.
Dann reicht es doch nicht. Also, wir haben über die Coaches vorher schon mal gesprochen. Dann hast du halt den zu konservativen Coach, der in Green Bay lieber den Ball nochmal puntet, anstatt seiner Offense zu vertrauen. Vierter Versuch ausspielen, First Down, Thema erledigt. Kommt Aaron Rodgers aufs Feld und macht halt den Drive nochmal, dass doch Green Bay das noch gewinnt. Das ist so ein Beispiel. Da wünschte ich mir, und das würden sie heute wahrscheinlich auch anders machen, anderes Coaching. Es fehlt immer irgendwas und es wird auch dieses Jahr wieder irgendwas fehlen, denn in Dallas hörst du ja wirklich bis auf die Jahre 2005 bis 2009, glaube ich, oder was, da haben sie wirklich komplett neu aufgebaut. So, hörst du jedes Jahr, das ist jetzt das Jahr, jetzt muss es klappen. Meine Aussage ist bekannt und kann ich hier gerne wiederholen. Solange Jerry Jones sich aktiv in das Geschehen einmischt, und das wird er nicht lassen, solange er Teamowner ist, werden die kein Super Bowl mehr gewinnen. Er macht zu viel Football- oder sportkaufmännische Fehler, behandelt die Spieler zu gut. Die fühlen sich einfach zu sicher, zu wohl, da ist zu wenig Druck auf manchen Positionen. Die wissen lange vorher schon, dass sie, ja, der kriegt eh einen neuen Vertrag und so weiter. Also da könnte man viel anders machen. Insgesamt, von außen betrachtet, ganz neutral, ist das natürlich eine Mannschaft, die absolut das Zeug dazu hat, Super Bowl zu erreichen. Gewinnen ist dann nochmal ein Schritt, aber NFC ist nicht sehr stark. Wir haben San Francisco, die schätze ich ziemlich stark ein. Aber dann geht schon mal ein Schritt zurück. Also da ist jetzt keine Übermannschaft drin. In der AFC kann, glaube ich, jeder von uns fünf, sechs Teams aufzählen, denen man realistisch eine Super Bowl-Teilnahme zutraut. Also von daher wäre es schon mal ganz gut. Philadelphia hast du in der eigenen Division. Das ist eine Geschichte, die musst du regeln. Aber das ist so und das traue ich ihnen auch zu. Die Defense überragend, dass der wichtigste Move in der Offseason war, dass Dan Quinn gesagt hat, nee, danke, die Angebote, Head Coach wieder zu werden, lehne ich erstmal ab. Ich habe da so eine tolle Truppe zusammen, die auch noch verstärkt wird. Da entsteht was ganz Besonderes. Das hat man jetzt am ersten Spieltag gesehen. Es wird nicht so weitergehen, das ist auch klar. So ein Defense-Spiel, da siehst du einmal in der Saison, aber es wird nach wie vor. Das werdet ihr ganz bitter erleben, natürlich mit Zach Wilson. Es ist eine Defense, gegen die willst du nicht antreten. Da brauchst du einen sehr, sehr guten Gameplan und du brauchst eine super funktionierende Offense. Und das wird euch sehr wehtun. Du brauchst eine gute Offense-Line. Und dann hast du wunderbare Special Teams. Das funktioniert auch. Das seit Jahren, da legen sie, also da haben sie früher schon Wert drauf gelegt. Das kommt wirklich aus der Tom Landry-Zeit, der sich als erster um europäische Fußballer gekümmert hat, um die zu Kickern zu machen, weil ihm eben 50% Field Goal-Quote, was damals noch normal war in den 70ern, war ihm irgendwie zu wenig. Aber schon seit der Zeit hat man immer viel Wert auf Kicking, auf Panther gelegt, hat als erstes Team überhaupt eigene Trainer dafür eingestellt. Das zahlt sich aus, finde ich. Da sind sie auch sehr, sehr gut aufgestellt, haben ihre Spezialisten. Und dann haben wir halt diese Offense, die auf dem Papier natürlich, wenn es Tyler Smith noch wieder fit wird, eine sehr, sehr gute Offense-Line hat. Nicht mehr die überragende, die sie auch mal hatten, aber da kam halt Fredrickson und seine Krankheit dazu, die Verletzungen. Die Jungs werden auch älter, aber es ist immer noch eine sehr, sehr gute Offense-Line, die das System auch kennt. Dann hast du drei gute Receiver auf jeden Fall. Also ich würde Gallup da schon auch mit reinnehmen. Brandon Cooks, eine tolle, tolle Erneuerung natürlich. Gute Ergänzung. Was Ferguson wirklich kann auf Tight End, das muss man sehen, ob er einen Dalton Schultz ersetzen kann. Weil das auch eine Position ist, die eigentlich traditionell bei Dallas extrem gut vor Witten gab es noch einen
Ja,
Tate-Novacek und solche Leute.
sehr verwöhnt, die sichersten
Also
Hände von ganz Texas, Jason
genau. Und so,
Witten.
brauchst du natürlich. Und dann hast du einen Dak Prescott. Ich habe vorher mal über Josh Allen gesprochen. Da kannst du eine Blaupause drauflegen. Da macht ihr Spiele, da würden alle 31 anderen Teams sagen, was wollt ihr dafür? Der Junge ist Gold wert, der ist besser als Mahomes. Und dann hast du halt Spiele, so wie gestern Josh Allen, wo er zwei, drei Interceptions wirft, wo du dir an den Kopf greifst. Was hat er da gesehen? Wo hat er da hingeworfen? Und es ist er 30, ich sehe die Entwicklung nicht. Er kommt zwar jedes Jahr wieder, ich bin so fit wie noch nie und ich bin so gut vorbereitet. Vielleicht denkt er zu viel. Kann auch sein, beste Jahr war sicher das erste, als er gar nicht gedacht hat, sondern völlig überraschend gespielt, weil Herr Romo ja auch gleich im ersten Spiel sich verletzt hat. Aber kleiner Hinweis noch an der Stelle vielleicht an euch, was euch Hoffnung gibt. Ich habe letztes Jahr nach Woche 1 auch die Saison abgeschrieben. Habe schon einen Tweet abgesetzt. Dallas hat sich von den Playoffs verabschiedet. Erinnert euch, da hat sich Prescott verletzt. Daumen rauf, mindestens 4 Wochen Ausfall. Da hieß der Quarterback dann Cooper Rush.
Cooper Rush, ja.
Und der Spielplan der ersten 6 Spiele war nicht sehr freundlich für die Dallas Cowboys. Und dann gewinnt der Junge 4 Spiele in Folge. Es kann auch anders laufen. Vielleicht
Genau, solche,
überrascht du.
auf so eine Cinderella-Story und eine Steigerung der O-Line im Gegensatz zu letzter Woche hoffen wir natürlich auch. Knut Günther hat hier ganz viel aufgezählt, pro Dallas Cowboys und was dann doch gegen Erfolg spricht. Ich weiß noch, als wir den Podcast gemacht haben, als wir die ganzen Ergebnisse getippt haben, um den Rekord der Jets zu analysieren und ich so gesagt habe, ja, die Cowboys sehen immer furchtbar gefährlich aus und trotzdem hast du irgendwie keine Angst vor denen. Ich habe einen Vergleich gefunden. Ich bin so stolz auf den, der ist sensationell. Jetzt pass auf. Die Dallas Cowboys sind der Hacksaw Jim Duggan der NFL. Die amerikanische Flagge in der einen Hand, Americas Team, schwer bewaffnet in der anderen und holen keinen Titel. Das ist jetzt.
Er hat den ersten Royal Rumble gewonnen, ne?
Ja, richtig. Das stimmt, das stimmt.
Ja, wie gesagt, die sehen jedes Jahr gut aus. Die spielen natürlich in einer starken Division auch. Die haben immer ein gutes Team beisammen.
Ja, Moment, da muss ich gleich rein.
Oh,
Jetzt starke.
jetzt, ja
Vor
klar.
2 Jahren war es noch AFC East, von allen
Ja,
verlacht.
das stimmt.
Also,
Ja,
so schnell
richtig,
geht's.
richtig, ja.
So schnell geht's im Football.
Aber vor 4 Jahren kam ja auch der Super Bowl-Sieger aus der NFC East. Also
Ja.
so schlecht auf Dauer. Also es ist nicht so schlecht, wie die AFC East über Jahre war mit den Patriots vorneweg und alle humpeln hinterher. Also schon ausgeglichen, also anspruchsvoller
Ich
möchte ich sagen, als Football.
sehe hier Parallelen in der Leidensgeschichte. Merkt ihr was?
Ja. Ja, nee, was wollte ich denn sagen? Ja, wie gesagt, auf dem Papier sieht es gut aus. Ich hatte, glaube ich, in der Prediction auf die Jets getippt, aber das waren natürlich auch andere Voraussetzungen noch. Da würde ich mich vielleicht auch von verabschieden von dem Tipp. Aber ja, im Football ist alles möglich. Ne? Mal gucken.
Jetzt,
Aber ist natürlich wollte ich sagen, ein altes Team mit viel Tradition. Also als ich noch nicht so im Football drin war, man hat trotzdem, auch wenn man in Deutschland gelebt hat und kein Fan war, noch nicht, trotzdem von der Rivalität mit den 49ers immer was mitbekommen. Keine Ahnung, dass da der Ball und das Dach gelegt worden ist, wo das Loch drin war, damit Gott sieht, dass da ein Touchdown gefallen ist und so. Das hat man schon nebenher mitbekommen. Und wie gesagt, mein erstes Footballspiel war auch gegen die Cowboys. Ich habe Des Bryant gegen Revis Island gesehen, beide in ihrer Prime, das war natürlich ganz besonders. Ja, deswegen habe ich da auch immer ein Auge drauf. Und ja, ich mag sie nicht, aber das hat nichts mit, weiß ich nicht, das hat eher mit dem Owner zu tun als mit dem Team oder den Fans. Ist irgendwie nicht der sympathischste Typ. Tut ja auch irgendwie nichts dagegen, dass Leute den mögen, aber ja. Sonst das Team kann sich sehen lassen und ja, wie gesagt, mal gucken, was da rumkommt.
Wir hatten jetzt ein Spiel gegen die Bills hinter uns, die ähnlich wie die Jets versuchen, permanent über 4 frische Leute vorne an der Front, Rotationsprinzip, Druck auf den Quarterback aufzubauen und treffen jetzt auf eine Line, die ein bisschen anders funktioniert, sondern eher mit Kreativität glänzt. Hier muss man einen Spieler natürlich besonders hervorheben, der heißt Micah Parsons, der Edge Rusher sein kann, Mittellinebacker, Weakside Linebacker, der kann aber auch Defensive Tackle sein. Irgendwie kann der Junge alles. Müssen wir gegen so eine Front mit unserer O-Line Angst um Zach Wilson haben? Knut ist noch
Fragst
dran.
du?
Knut
Ich
ist
bin
noch
noch
dran.
dran.
Noch bist du dran.
Ja, so, wenn die O-Line so spielt wie gestern, musst du ja vor jeder Defensive Line Angst haben. Aber ja, Micah Parsons ist natürlich outstanding. Den Spieler im Draft da zu picken und dann eigentlich als Linebacker so einen Edge-Rusher zu finden, der jetzt, glaube ich, offiziell auch D-Liner ist und nicht mehr Linebacker, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Er steht im Depth Chart auf Defensive End inzwischen tatsächlich, also Edge Rusher.
Genau.
Im 4-3, außer sie marschieren mal im 3-4 aufs Feld. Dafür hat man sich ja im Draft mit Mazi Smith diesen riesigen Kraftberg geholt, der dann da in der Mitte gerne auch mal zwei Leute hält und sich nicht verschieben lässt. Und dann spielt Micah Parsons einfach Outside-Linebacker.
Ja, auf jeden Fall vor der D-Line muss jede Offense Respekt haben. Sie haben auch gute Cornerbacks, die natürlich dem Quarterback das die noch schwerer machen, weil er länger braucht, ein offenes Fenster zu finden. Und dann gibt es halt auch mal einen Coverage-Sack irgendwie. Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit. Also, nee, ist ja nicht so, dass die D-Line der Bills irgendwie schlecht wäre. Werden wir sehen, wie man damit umgehen kann. O-Line ist ja auch immer so ein Konstrukt, was ich finden muss und wahrscheinlich am besten unter Wettkampfbedingungen. Und da ist auf jeden Fall Luft nach oben und ja, vielleicht macht man ja auch am Sonntag einen Schritt nach vorne und entwickelt sich da auch ein bisschen zu einer gefestigten Unit irgendwie.
Malte, an dich natürlich auch die Frage. Die Dallas Cowboys mit ihrer Offense, mit ihrer Defense. Wir werden hier irgendwo Schlüsselduelle sehen, die am Ende spielentscheidend sein werden. Was sind es aus deiner Sicht nach für welche? Falls du ein spezielles im Auge hast, außer O-Line gegen D-Line, was nahezu offensichtlich ist.
Ja, also das ist natürlich das Offensichtlichste, O-Line gegen D-Line. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie, dass beide unsere Lines in den ersten ein, zwei Quartern eher schlechter waren. Und umso länger das Spiel wurde, umso besser wurden wir. Das ist irgendwie, das kam mir letzte Saison auch schon immer wieder so vor. Und auch da von Woche zu Woche, fand ich, haben wir uns irgendwie immer mehr stabilisiert. Ich fand im ersten Quarter unsere D-Line, da habe ich die ganze Zeit gedacht, ich habe mir das sogar extra aufgeschrieben, damit ich es für den Podcast nicht vergesse. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, wir haben da die ganze Offseason über unsere D-Line und über Aaron Rodgers gesprochen. Und das sind die beiden Sachen, die nicht funktionieren. Ich fand die im ersten Quarter die D-Line unglaublich so sloppy und soft und irgendwie überhaupt nicht. Carl Lawson hat nicht gespielt, so, ne? Da weiß ich nicht, ob der Richtung Dallas wieder da ist. Kann ich jetzt gar nicht sagen, was er hatte. War der krank nur? Kann das sein, dass der nur krank war? Also Schnupfen, Erkältung, Illness hatte?
Der ist doch eine ganze
Also,
Preseason, hat der Rückenprobleme,
der
oder?
hat Preseason war er auf der Pup-List, dann kam er kurz zurück, hat kurz trainiert und war dann gestern trotzdem nicht im Kader.
Nicht raus. Ja, gut, Rücken ist an mir vorbeigegangen, aber irgendeiner war doch krank. Ach, das war Micky Becken. Noch in der Woche im Abschlusstraining. Da hatte er Erkältung irgendwie. Egal, jedenfalls, ich habe das mit Carl Lawson verwechselt. So, ich fand unsere D-Line auch unglaublich schwach und hinten raus hat es quasi dann monstermäßig, gerade Overtime, letzter Drive und so. Da waren sie echt gut. Und das gleiche Gefühl hatte ich auch so ein bisschen mit der O-Line. Ich hätte mir gewünscht, dass wir irgendwie Max Mitchell ausprobieren, den habe ich gar nicht gesehen auf dem Feld. War der inaktiv? Ich habe den nämlich
Nicht,
nicht als inaktiv gelesen.
dass ich wüsste, es war wohl einfach nur tatsächlich, das sind die fünf Spieler, die von den Jets als beste O-Line auserkoren waren und
Ja,
deshalb durchgespielt haben.
das war nicht so. Ja, also O-Line muss auf jeden Fall besser werden. Schlüsselduelle, wir müssen Breece Hall dahin kriegen, dass er an ein, zwei Stellen Luft kriegt, um Big Plays zu machen. Das ist ganz klar. Ohne Big Plays wird es gegen Dallas nicht funktionieren. Du musst mit unserem Running Back aufs zweite Level kommen, dass er Speed aufbauen kann und dann Abfahrt. Das heißt, beinhaltet ja wieder unsere O-Line. Wir müssen da irgendwie mal eine Lücke hingeblockt kriegen. Wir haben ja auch einen Fullback im Team. Vielleicht kann der mal was übernehmen. Wir müssen Breece Hall aufs zweite Level kriegen, also diese 4, 5 Yards ins Territorium der Cowboys und dann das er zünden kann. Vielleicht muss ja nicht jedes Mal ein 80-Yard-Lauf werden, aber dass er da Entlastung schafft. Und ja, ich fand Allen Lazar sehr gut. Ich finde das im Nachhinein eine sehr gute Verpflichtung sportlich. Also ich finde das wirklich hochgradig Schwachsinn, dass da gesagt wurde, Aaron Rodgers, Wishlist und hast du nicht gesehen, Allen Lazar hat ein echt gutes Spiel gemacht, wenn du immer mal abseits vom Ball drauf geachtet hast, wie er Fakes antäuscht, wo ein Safety drauf beißt, sodass Garrett Wilson wieder noch 3 Yards mehr Raum bekommt und so. Also Allen Lazard hat das echt mega gut gemacht. Und Garrett Wilson sowieso. Das heißt, wir müssen die beiden irgendwie ins Spiel kriegen und natürlich unsere Running Backs. Ich hoffe, dass Israel Abanikanda fit wird. Ich weiß auch überhaupt nicht, was der hatte. Das kam völlig überraschend. Das habe ich nur durch einen Fantasy-Manager mitbekommen, dass der auf Out steht. Da haut die App so eine Warnung raus, dass du einen inaktiven Spieler aufgestellt hast. Sonst wäre das völlig an mir vorbeigegangen. Musst du den noch runternehmen. Ja, also das sind für mich in der Offense sind das die, also wir müssen am Ende des Tages hier sitzen, nächste Woche Dienstagabend und sagen, wir haben das Spiel in Dallas gewonnen, obwohl wir Zach Wilson als QB dabei hatten und nicht, weil wir Zach Wilson als QB dabei hatten. Das ist halt, da wird es dran hängen. Das heißt, alle anderen drumherum müssen das Spiel machen. Einfach. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Zach Wilson uns dahin trägt.
Oder Dallas verliert das Spiel, so wie es
Weil sie,
Buffalo war.
wie sie sich
Und
selber.
das ist bei Dallas sehr gut möglich.
Also du kannst, du prophezeist hier gerade, dass Dallas durchaus in der Lage ist, sich selber zu schlagen. Völlig
Ist
normal.
das ist fast das einzige Team, das Dallas schlagen kann, sind sie selbst, aber darin sind sie meisterlich, das machen sie hervorragend. Wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, da haben sie ja diesen Durchmarsch, haben dann gegen Philly relativ knapp, aber auch nur verloren in Philadelphia, was zu erwarten war. Und dann, ja, jetzt geht's los, dann spielen sie gegen die Denver Broncos, die bis dahin, glaube ich, die Lachnummer der Liga waren und verlieren sang- und klanglos, weil sie halt mit der Einstellung, die Gefahr ist jetzt natürlich durch die Aaron Rodgers-Verletzung gegeben, dass sie mit der Einstellung, das haben wir eh schon gewonnen, das nehmen wir einfach so mit und dann schauen wir schon auf die nächste Woche. Das ist also die Hoffnung, die ich euch jetzt mal als Dallas-Beobachter mitgeben kann. In der
Unterschätzt
Hoffnung
werden ich
natürlich, dass es nicht so weit kommt.
ich muss ja auch noch mal da kurz einhaken und zwar ist, was auch wirklich gefährlich ist, wenn man sich mal diese kleinen Clips anguckt, die die Spieler so vom direkt nach dem Abpfiff da habe ich in der Story irgendwo bei den Jets gesehen. Da sind so 6, 7 Videos von Sauce und auch von Breece Hall und so, so kleine selbstgedrehte Clips mit ihren Handys, wo sie ein paar Sätze fallen lassen und das so abfeiern und so. Ich glaube, was Dennis gefährlich werden kann, ist, dass jetzt so eine Einstellung, also so habe ich im Moment das Feeling, so einen Tag danach, dass so eine Einstellung im Team der Jets entstanden ist, dass die so sagen, what the fuck, jetzt erst recht, dann halt mit Zach Wilson als QB. Und das jetzt marschieren wir da richtig bei denen übers Feld. Denn das, glaube ich, könnte passieren. Im Moment habe ich so leichte Vibes, dass das so aus der Jets-Kabine so kommt, dass die sagen, ja, dann was soll's? Dann ist es eben nicht Aaron, der da steht, dann ist es eben Zach, denn trotzdem sind wir stark genug und machen es einfach so. Und das, ich sag mal so, ich, also wenn ich jetzt Geld setzen müsste, weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, auf Dallas zu setzen. Ob ich nicht vielleicht die höhere Quote nehme für die Jets. Das ist so, ich weiß es nicht. Ich bin im Moment echt bei den Jets so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch starke grüne Brille, ne? Ist sehr klar.
Also auf was ich mich freue, sind natürlich manche Duelle einfach, weil, okay, selbst wenn jetzt Aaron Rodgers nicht da ist, hast du trotzdem Spieler in einem Jets-Kader, die trotzdem glänzen können, weil sie selber in der Lage sind, was zu kreieren und jedem Quarterback was anzubieten. Ich habe richtig, richtig Bock auf Garrett Wilson gegen Trevon Diggs und Stephon Gilmore. Richtig Bock drauf, das zuzugucken. Ich hatte auch richtig Bock auf Stephon Diggs gegen Sauce Gardner. Das hat auch Spaß gemacht, das Duell. Und Sauce Gardner gegen CeeDee Lamb habe ich auch schon richtig Bock drauf. Also, wenn wir hier irgendwie noch ein gutes Spiel dann am Ende sehen würden, mit einem Ausgang, der dafür sorgt, dass wir nochmal jubeln können, weil die Cowboys sich selber geschlagen haben oder die Jets einfach unterschätzt haben, oder wir ein Cinderella-Märchen sehen von Zach Wilson, dann würde das uns natürlich sehr freuen. Günther, für dich, auf was müssten die Jets, auf welche ihrer Fähigkeiten müssten sie sich am besten konzentrieren, um die Cowboys schlagen zu können, auch wenn sie nicht unbedingt unterschätzt werden oder die Cowboys sich selber schlagen?
Ja, zum einen natürlich die Defense, das ist ja ganz klar. Da ist Dallas durchaus anfällig. Auch Dak Prescott ist einer, der den Ball gern mal fallen lässt. Also ein paar Turnover sind durchaus drin. Und am besten dann gleich selber noch scoren. Dann muss Zach Wilson gar nicht erst aufs Feld. Also das wäre schon mal hilfreich und ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und dann vorhin schon angesprochen, da sehe ich auch eine gute Chance drin, Breece Hall ins Spiel bringen oder auch Dalvin Cook. Also ich glaube nicht, dass der so viel langsamer geworden ist, denn man hat es gesehen an dem Giants-Spiel, dass durchaus Lücken da sind. Und wenn du mal in dieses zweite Level kommst als Running Back, da hat Dallas auch Schwierigkeiten. Also die haben eine sehr, sehr gute Rückraumverteidigung. Mit Deron Bland haben sie da letztes Jahr eingefunden, notgedrungen, der da super reinpasst, haben sich an den richtigen Stellen verstärkt. Also das passt sehr gut, aber die haben Probleme gegen die Läufe durch die Mitte. Also Barkley, dem ist dann auch einmal die Luft wieder ausgegangen, weil er halt auch, kommt ja auch aus einer Verletzungs Historie heraus und die sind inzwischen so schnell geworden, da hinten auch, die holen ihn halt dann ein. Aber du kannst 20, 30, 40 und mehr Yards kannst du schon locker machen. Also da sehe ich durchaus Möglichkeiten.
Big Play-Potenzial für die Jets. Knut, was sind für dich die Schlüssel zum Sieg für die New York Jets?
Ja, also Möglichkeit, lange im Spiel bleiben, ne? Nicht für die Giants irgendwie gefühlt, dass das Spiel schon entschieden ist und die Offense der Cowboys war noch gar nicht auf dem Platz. Und da ist das Ding eigentlich schon fast durch. Und da muss man natürlich versuchen, ja, sein Laufspiel durchzubringen oder zumindest zu verkaufen. Und du musst natürlich versuchen, Zach Wilson das Spiel so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, kurze Pässe auf die Titans, auf die Running Backs, Slants, irgendwie sowas, dass man vielleicht Diggs und Gilmore ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Keine verrückten Sachen machen, keine Hero Ball spielen, den Ball langsam bewegen, Step by Step übers Feld, Yards machen, zur Not 3 Punkte mitnehmen, statt, keine Ahnung, den Ball zu verlieren. Und immer dranbleiben. Das war ja auch der Schlüssel gegen die Bills, dass man die halt nicht wegziehen lassen, sondern im richtigen Moment die Defense geklickt hat und Turnover produziert hat oder halt Stops. Und solange du in Schlagdistanz bist und mit 7 oder 10 Punkten zurückliegst, ist halt immer noch was drin in diesem Sport. Ne? Und ich glaube nicht, dass wir vorne wegmarschieren. Ich glaube, wir müssen wirklich alles reinhauen, wenn irgendwas funktionieren soll. Und ja, wie gesagt, Laufspiel und Zach Wilson, für Zach Wilson das Spiel einfach machen, für das Zach Wilson das Spiel irgendwie langsamer machen, dass er seine Reads vernünftig durchgehen kann. Ja, aber es wird ein hartes Stück Arbeit.
Ja, Malte, an dich die gleiche Frage natürlich, die Schlüssel zum Sieg für die New York Jets erstmal.
Ja, über die Defense, also das ist, die müssen uns so drin halten, dass eben notfalls mal ein so ein Big Play von Breece oder Garrett Wilson reichen, um das Ding dann zu drehen, hinten raus oder in Führung zu gehen, um es dann wieder mit der Defense über die Zeit zu bringen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass wir da jetzt irgendwie 21 Null führen nach dem ersten Quarter und können es dann von vorne weg so ganz beruhigt runterspielen. Das wird nicht der Fall sein. Dafür ist Dallas dann auch einfach zu stark auf beiden Seiten. Ich bin jetzt kein riesen Dak Prescott-Fan, finde ihn allerdings recht solide. Also, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt als meinen Quarterback haben, aber ich finde, dass er schon ein Top 10 Quarterback ist so. Da würde ich ihn schon einsortieren, irgendwo so bei 10, 12. Und dann ist es auch immer gefährlich gegen so einen, der kann dir immer mal so ein Ding um die Ohren hauen. Und dann, es ist halt wie mit Josh Allen. Es ist halt die Frage, welchen du bekommst an dem Tag oder pro Drive. Macht er mal eine wilde Geschichte oder spielt er das solide runter? Was mich beeindruckt hat gegen die Giants, ist, dass die Cowboys nicht nachgelassen haben. Man würde so meinen, es steht irgendwann 30-0 so und dann, ja, dann greifen wir dann nicht mehr so hart zu und hinten raus in der Garbage Time machen die Giants eben noch zwei Touchdowns oder so. Das war eben gar nicht der Fall. Da hat Dallas dann halt zugeschnappt. Ich kriegte so Bayern München-Vibes, wenn die zur Halbzeit 4-0 gewinnen, 4-0 führen, dann gewinnen die das am Ende 7-0. Und wenn Dortmund zur Halbzeit 4-0 führt, dann steht es am Ende 4-2 oder 4-3. Oder wenn es gegen Schalke ist, die Älteren unter uns werden sich erinnern, steht es plötzlich 4-4. So, das ist, das, da habe ich so bei Dallas so gedacht, die haben gar nicht nachgelassen, weiter gepunktet und auch mit der Defense einfach hart weiter zugegriffen. Wobei man halt auch sagen muss, als bei den Giants der Stecker gezogen war, haben die auch kein Bein mehr an Deck gekriegt. Also da hat dann ja auch wirklich gar nichts mehr richtig funktioniert. Und die mussten sich halt irgendwie mal neu sammeln oder müssen es jetzt in der Woche. Aber ja, also Dallas ist schon beeindruckend gestartet. Aber ich sehe halt die Jets, die finde ich deutlich stärker als die der Giants. Und ich glaube, da wird Dallas auch das ein oder andere Mal überrascht sein. Ja, Sauce und Reed hatten ein Megaspiel gemacht gegen Buffalo. Also wir haben echt ein Glück mit den Cornerbacks. Also dafür, dass wir das lange Zeit nichts war, Daryl Revis und ansonsten war eigentlich gar nichts auf den Positionen. Da haben wir jetzt echt zwei Diamanten da. Und ja, Whitehead natürlich Spiel seines Lebens gemacht, das wird er nicht so schnell wiederholen, wahrscheinlich. Ja, so, aber das sind so die, da musst du ran. Also die Defense muss uns drin halten und eventuell müssen wir einen Zustand herstellen, dass eben einmal so ein Big Play reicht. Sonst wird es schwierig. Also musst du, das ist richtig, was Knut sagt, musst du 17 Punkte aufholen oder so, wird es echt schwierig. Also dann weiß ich nicht, ob wir das gedreht kriegen.
Trotz dieser Cornerbacks, Stephon Diggs mit über 100 Yards tatsächlich in diesem Spiel. Günther, du bist eigentlich bei den Cowboys als Fan. Ich will trotzdem mit dir über jemanden von den Jets sprechen, den du einfach schon aufgrund dessen, dass du dich einfach schon so lange mit Football beschäftigst, vielleicht besser kennst, als wir das tun als Jets-Fans. Wir haben ganz viel über Aaron Rodgers geredet, was ohne den jetzt geht. Wir haben ganz viel über Zach Wilson geredet, was mit dem geht und mit dem anderen Quarterback geht. Aber letztendlich werden all die Calls, die da durchgeführt werden, ja von jemandem gemacht. Und das ist ein Offense-Coordinator in dem Fall und der heißt Nathaniel Hackett. Und ich zumindest glaube wirklich, dass Aaron Rodgers Nathaniel Hackett so mag, weil Aaron Rodgers unter Nathaniel Hackett viel Freiheiten hat. Jetzt ist die Frage, kann Nathaniel Hackett Zach Wilson? Kann Nathaniel Hackett Andy Dalton? Kann Nathaniel Hackett Offense? Mich würde deine Einschätzung hier wirklich interessieren. Wie hast du Nathaniel Hackett im Laufe auch deiner Karriere vielleicht wahrgenommen und gesehen und wie schätzt du ihn ein? Und kann jemand mit einem, ich sage jetzt mal eher Mid-Tier-Quarterback so eine Offense führen und zu Punkten bringen?
Es ist sicher nicht einfach, das einzuschätzen. Nathaniel Hackett, lass mich so anfangen, kann nicht Head Coach. Ich glaube, das
Ja,
hat er
ich
bewiesen.
glaube, das haben wir, ja.
Da gibt es aber mehrere Beispiele in der Liga,
Richtig.
da ist er ja nicht alleine. Schön, wenn die Jungs das dann einsehen. Schlecht, wenn es ihnen gesagt wird. Aber er kann auf jeden Fall Offense. Er kann Offense-Koordinator, aber er ist, glaube ich, schon einer, der in seinem System ist. Jetzt hat man das komplette System bei den Jets auf ihn und Aaron Rodgers projiziert, auch natürlich durch die Neuerwerbung. Wir haben vorher schon mal von der Wishlist gehört, was im Großen und Ganzen sicher richtig ist, dass man schon auf einen Aaron Rodgers gehört hat, welchen Receiver er da gerne hätte, welchen er in diesem System sieht, wem er vertraut. Und es ist natürlich auch viel einfacher, wenn du drei, vier Spieler gerade auf solchen Positionen hast, die das System schon mal gespielt haben, schon mal gehört, die wissen, worauf es ankommt. Und vor allem wissen wir natürlich alle, dass Aaron Rodgers eine unglaubliche Connection mit seinen Receivern pflegt, völlig abseits des Playbooks. Der hat ja so seine Geheimzeichen und Geschichten, die du eigentlich über Jahre aufbaust. Deshalb ja auch der Wunsch, dass er eben da zwei Jungs kriegt, die da schon Bescheid wissen. Das fällt jetzt alles weg. Jetzt muss man wirklich schauen, ob das funktioniert. Ganz offen und ehrlich habe ich meine Zweifel. Denn ich glaube, Hackett ist schon in seinem System und auch in dieser laissez-faire Art mit Aaron Rodgers umzugehen festgefahren. Er ist ein sehr guter Game Manager und Planer. Also, das ist alles. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, dass das Play Calling in den entscheidenden Situationen mit Wilson, das Ich weiß es nicht. Also da, das traue ich ihm in der Tat nicht zu. Jetzt war es das erste Spiel, war sicher, kann man noch nicht herannehmen. Damit hat er nie und nimmer gerechnet, dass sowas passiert. Aber wir haben ja zuvor lang und breit über die Two-Minute-Geschichte diskutiert. Das ist so eine Sache. Da muss ein Coach-Quarterback-System so funktionieren, dass beide das sehen und sagen, okay, haha, da lache ich. Also gibt's genug Beispiele in der Liga, die auch Vinny Testaverde, als der in Grün gespielt hat, war so einer, der hätte das gerne genommen, dass 11 Mann vorne an der Linie stehen. Und da muss er, weiß nicht, ob Hackett ausschlaggebend ist für so eine, für die, oder mitbeteiligt an der Aaron Rodgers Wide Receiver Zusammenarbeit. Ich wünsche es den Jets, dass er halt jetzt mit Wilson das auch mal durchgeht. Sicher nicht so exzessiv, wie das Aaron Rodgers gemacht hat, aber da muss ein bisschen mehr kommen, was auch Teambuilding und Offense-Flexibilität anbetrifft, weil Wilson da hinten drin stehen lassen mit der Offense-Line, also gegen Dallas sowieso nicht, aber auch gegen andere Mannschaften, das wird nicht funktionieren.
Knut, schließt du dich Günther an oder sagst du, nee, Nathaniel Hackett ist auf jeden Fall über jeden Zweifel hier haben und
Ja, auf gar keinen Fall. Also, er ist ein guter Offense-Coordinator, was mich so ein bisschen stört, auch bei der Verpflichtung. Er ist halt kein erfahrener Play-Caller. Also, ne? Er hat es in Green Bay nicht gemacht. Er hat es in Denver kurz probiert und hat es schnell wieder abgegeben. Und ich glaube schon, dass das mit Rodgers funktioniert, aber auch nur, weil der seit, keine Ahnung, 44 Jahren in der Liga ist und alles gesehen hat und seine Plays selber callt quasi und quasi das umsetzt, was die im Training besprechen. Und halt, ne, viel selbst entscheiden kann, so dass das dann funktioniert, ist klar. Aber ob Hackett dann mit Play Calling und mit Zach Wilson an der Center ja den Ball bewegen kann, das wird sich zeigen. Aber ich bin da auch eher skeptisch. So. Also, das ist so mein Manko. Ich will das nicht abstreiten, dass er ein guter OC ist, aber ne, OC und Head Coach ist ein Unterschied und auch OC und Play Caller ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, das wird sich zeigen. Also das macht es natürlich alles nicht einfach, dass ihm da ein bisschen Erfahrung auch fehlt. Und das merkt man dann vielleicht auch in Situationen wie, nehme ich jetzt einen Timeout oder nicht? Wenn du noch nie in so einer Verarbeitung warst oder selten, ja, dann scheust du dich vielleicht davor, das zu machen. Keine Ahnung, weil du Angst hast, du kriegst dann Ärger vom Head Coach oder was weiß ich. Dass Zach Wilson das, wir haben jetzt viel über die Situation, aber dass Zach Wilson das in der Situation nicht gemacht hat, war mir auch klar. Wenn man bedenkt, wie das letzte Spiel von Zach Wilson im MetLife Stadium gelaufen ist, der hat wahrscheinlich die Hose auch ein bisschen voll gehabt gestern. Da muss man ihm auch die Verantwortung abnehmen. Und ob Hackett das dann kann, ja, ich bin da auch skeptisch.
weiß nicht, ob Malte noch was hinzuzufügen hat. Also für mich ist hier tatsächlich sehr viel gesagt, was ich genauso einschätzen würde, was man auch abwarten muss und sehen muss.
Also ich fand unsere Spielzüge überraschend sexy, muss ich sagen, mit Zach Wilson gegen die Buffalo Bills. Dafür, dass Aaron Rodgers nach 4 Snaps raus war, fand ich, haben wir einen guten Mix gehabt. Es hat sich wenig wiederholt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, so à la Adam Gase, so, oh Gott, ey, ja nicht schon wieder. Das 29. Mal der gleiche Run. Wer soll da noch drauf reinfallen? Das hatte ich irgendwie gar nicht. Deswegen, da ich war, muss ich sagen, so in vorsichtig ausgedrückt fürs Buffalo Bills Spiel jetzt tatsächlich von Hackett positiv überrascht. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel abgesprochener Gameplan und abgesprochene Spielzüge da so drinstecken, und Zach Wilson hat es dann einfach so 1:1 übernommen, und man muss jetzt wirklich mal abwarten. Was machen sie die Woche über? Und wie sieht es denn am Sonntag? Ich meine, Sonntag spielen wir, kann das sein?
Der
Ja,
Sonntag
Sonntag.
22:25 Uhr ist Kickoff, ja,
Ja.
richtig.
Wie sieht es da denn aus? Aber ich, also im Moment war ich, also jetzt für Stand heute, bin ich tatsächlich eher so positiv überrascht von den Spielzügen und vom Play Calling, was er ja ganz offensichtlich gemacht hat im Spiel gegen die Bills. Also ich habe ihn zumindest immer mal ins Mikrofon sprechen sehen und mit der Dings vors Gesicht,
Ja.
mit dem Playbook da. Also ich glaube, er hat es größtenteils gemacht, und dann war es jetzt erstmal in Ordnung für mich. Also
Gut, gegen Ende gibt es immer noch zwei Fragen zu stellen. Normalerweise zuerst an den Gast, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den Gast auf beide Fragen nicht vorbereitet. Deswegen frage ich erst unsere Leute. Das eine ist natürlich der Tipp. Ja, wie geht das Spiel denn aus? Was vermuten wir? Und die letzte Kategorie ist Snag a Player. Das bedeutet die Frage, wenn du die Wahl hättest, einen Spieler vom anderen Team zu deinem zu holen, wer wäre das? Knut, zuerst der Tipp. Dann der Spieler, den du gerne von den Cowboys bei den Jets sehen würdest.
Ich tippe mal auf ein 13-16 für uns. Und sexy, aber muss
Unsexy, ja,
mich würde dazu.
unsexy sind. Am Schluss fragt keiner mehr, wie gewonnen wurde.
Nee,
Das darf, es darf unsexy sein.
bevor ich das vergesse, habe ich noch eine Frage an Günther, nämlich wie ist denn die Erwartungshaltung bei den Fans im AT&T Stadium? Also, wenn zur Halbzeit 3-3 steht, wird es dann auch unruhig? Also, setzt das Publikum dann auch das Team unter Druck, dass das vielleicht nervös wird oder sind die Cowboys-Fans zu Hause entspannt und vertrauen dem, was da passiert?
Ja, 3-3 würden sie nicht so gern sehen, wobei es durchaus vorstellbar ist bei den beiden Defenses. Also wäre jetzt nicht die größte Überraschung. Nee, Dallas-Fans sind schon sehr erfolgsverwöhnt. Also die wollen das Team schon abfeiern. Also ähnlich wie FC Bayern-Fans halt. Man geht rein und erwartet eine Gala-Vorstellung
Okay.
mit dem klaren Erfolg. Aber die können auch laut werden. So ist. Aber es ist jetzt nicht die große Unterstützung, wie es in manchen anderen Stadien der Fall ist.
Aber also, dass es vielleicht auch negativen Ausschlag hat, dass wenn es nicht das ist, was
Naja, da muss viel
ne?
passieren. Das machen sie nicht.
Okay,
Sie halten sich halt ruhig dann.
weil ich habe gesehen, die Jets sind, glaube ich, der größte Außenseiter am nächsten Wochenende, was das angeht. Also ja, was habe ich gesagt? 16, 13, 13, 10, irgendwie sowas.
Unsexy.
Unsexy, egal. Ja, und Snag a Player, also ich würde natürlich gerne einen Cornerback oder einen D-Liner nehmen, aber da sind wir selber sehr gut aufgestellt und wir haben gerade eine große Lücke, die hat sich spontan aufgetan, deswegen würde ich spontan einfach Dak Prescott nehmen.
Ach so, ja gut, macht Sinn, natürlich.
Ja,
Den könnte man aktuell gebrauchen. Den
habe ich
könnte
mir
man
auch
aktuell.
gedacht.
Glaubst du, die Cowboys wären bereit, Prescott abzugeben und mit Rush zu gehen? Ich meine, der hat sich nicht schlecht geschlagen. Und sie haben Trey Lance geholt.
Warte mal, Jerry Jones mag Running Backs. Vielleicht wollen Sie Dalvin Cook haben im Tausch.
Ach, guck, das wäre eine Möglichkeit.
Ich befürchte nicht.
Malte, dein Tipp und welcher Spieler darf es denn sein?
Jetzt hat die Flitzpiepe da schon auf Sieg gesetzt. Das ist natürlich, also.
Dass du das machst, ist klar. Du
Ja.
tippst eigentlich nie gegen die Jets.
Ich tippe nie gegen die Jets. Ich glaube auch, das wird ein Low-Scoring-Game. Ich sage 17-14 für die Jets. Ich bin überzeugt, dass wir das gewinnen können mit der richtigen Einstellung. Und ich pick ja mir immer den Lieblingsspieler von der gegnerischen Mannschaft und das ist mir völlig egal, ob wir da eine Lücke haben oder nicht oder besetzt oder so. Ich mache das ja immer völlig unabhängig davon. Und wenn du dir bei Dallas einen rausnehmen kannst, dann ist es auf jeden Fall Micah Parsons. Das ist mein
Ich
absoluter
habe
Lieblingsspieler und den nehme ich dann auch.
damit gerechnet. Ich selber vom Tipp her, ich will nicht wieder der Negative sein. Aber ihr habt beide schon auf Sieg getippt. Ich tippe auf 9-12 Niederlage. So, ich gehe noch weiter runter. Und mein Spieler, den ich mir hole, ist Mazi Smith. Ich war vor dem Draft, ich war schockverliebt in Mazi Smith, weil. Die haben an ihrer Facility, in ihrem Trainingsgebäude eine Maschine stehen. Das sind nichts anderes als zwei Hebel, die bewegt man vor und zurück. Die sind natürlich mit Gegengewichten. Das Ganze soll simulieren, dass du dich vom Gegner nicht in der Hüfte drehen lässt. Und so bewegst du das. Und extra für Mazi Smith musste jemand kommen, da eine Stange ran schweißen, damit man mehr Gewichte draufhängen kann. Und er hat das trotzdem bewegt, als wäre es nicht da. Es ist unglaublich, was Mazi Smith für ein Athlet ist. Es gibt immer diese sogenannte Freak-List, Freak ohne es böse zu meinen, für College Football, wo besondere Athleten besonders herausragende Leistungen gewürdigt werden auf dieser Liste. Mazi Smith war hier, ich glaube sogar Platz 1, also Top 10 auf jeden Fall, Top 5 meine ich. Ich glaube aber, er war Platz 1 aufgrund dieser Kraft und Athletik gepaart. Ich fand es unglaublich toll, dass sich jemand mit diesen Maßen, mit der Kraft auch noch halbwegs bewegen kann, agil. Ein bisschen Agilität fehlt ihm, aber er ist halt Nose Tackle und kein Outside Linebacker. Also Mazi Smith wäre so meiner. Günther, du merkst schon, wir sind eher so Low Scoring, also wir erwarten hier nicht das große Offense-Feuerwerk. Ich bin sehr gespannt, wie du das Spiel einschätzt und wer dein Spieler wäre von den New York Jets, den du dir schnappen würdest für die Dallas Cowboys.
Also du hättest mich auch unvorbereitet fragen können.
Okay,
Das
ach guck, da hat schon jemand was im Auge, ja.
ja. Ich habe einen absoluten Lieblingsspieler bei den Jets. Das ist kein Problem. Also Tipp ist natürlich, wir gewinnen das Spiel. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich gebe euch auch tatsächlich 17 Punkte, aber wir machen 27. Was ja für Dallas-Verhältnisse Low Scoring ist. Also wenn
Ja.
die 30 nicht geknackt wird, ist das schon Low Scoring. Also 27-17 für Dallas, und ich schaue auch nicht auf Lücken oder sonst was, sondern ich habe wirklich einen, in den ich mich verliebt habe. Und da wird die Geschichte rund. Ich bin bei euch zu Gast. Du erinnerst dich an meinen ersten Gruß. Ich habe euch mal eine kleine Videobotschaft geschickt.
Aus
Da
dem
war ich nämlich
MetLife,
live bei einem Chatspiel. Nee, es war das
ja.
war
Mein Gott, aus dem
Lambeau
Lambo.
Field. Und
Mein
gegen
Gott.
wen haben sie da gespielt, die Jets, und haben ihn zerlegt. Und da gab es dann auch einen schönen Gruß von Sauce Gardner. Das ist, also, ich habe selber Cornerback gespielt, vielleicht kommt es daher. Ronnie Lott war mein allererster
Ach.
Lieblingsspieler. Wer den noch kennt als Aktiven, aber Sauce Gardner mit Handkuss sofort, jederzeit. Das wäre meiner.
Normalerweise würden wir jetzt hier einen Deckel drauf machen, aber mir ist aufgefallen, dass wir über ein Thema noch gar nicht geredet haben. Du hast dich zwar selber kurz vorgestellt und wie du zum Football gekommen bist, aber warum die Cowboys dein Lieblingsteam geworden sind, habe ich jetzt, glaube ich, nicht rausgehört.
Mein erstes bewusstes Spiel war der Super Bowl 76, Dallas gegen Pittsburgh. Und wie es oft im Sport so ist, du verliebst dich eher halt in den Underdog oder in den, der verliert. War ein grandioses Spiel, ging hin und her, es waren andere Zeiten, und irgendwie war halt nicht Pittsburgh, die ich auch sehr gern mag, witzig. Also bin jetzt nicht einer, der sagt, um Gottes Willen, Pittsburgh, die haben uns damals zweimal besiegt. Wir haben uns ja dann 95 revanchiert. Sondern ich finde es auch vor allem eine super Organisation, aber es war halt Dallas, und dann kamen ja die Cowboys aus München. Da gab es im Prinzip dann die witzige Geschichte, da war auch die Hälfte war Pittsburgh, die andere Hälfte war Dallas-Fans. Da gab es ja noch nie so viele Teams. Und da haben wir halt den Namen, passt ja zu Bayern auch mit Cowboys, und die Stadtfarben München sind dieselben wie Pittsburgh. Also mal die Farben von Pittsburgh und den Namen von Dallas. So sind die Munich Cowboys, also
Ach,
historisch zu
das war
erklären.
mir völlig neu. Das war mir völlig neu. Ja, cool. Das wieder was gelernt. Ja. Aber ja, na klar, die Parallelen, jetzt wo man es weiß, liegen sie natürlich vor Augen. Ob du mal vor Ort warst im Stadion, brauche ich, glaube ich, kann ich mir selber beantworten, nehme ich an. Auch im AT&T Stadium warst du mit Sicherheit schon. Warst du auch mal, wenn man Texas ja immer mit Football verbindet, vor allem Highschool-Football? Warst du bei sowas auch mal? So in Texas Highschool Football angucken? Oder College Football
Eine
auch?
Highschool war ich in der Tat nur in Pittsburgh, beziehungsweise Plum, ein Vorort von einem meiner besten Freunde aus NFL-Europe-Zeiten. Die haben da gespielt. Freitagabend, schön, Friday Night Lights. Das ein oder andere College-Stadion gesehen. Mache ich jetzt auch im Oktober wieder, geht's nach Penn State. Aber ansonsten habe ich halt die ganzen Super Bowl-Stadien natürlich. Ich traue mich ja nicht sagen, dass ich jetzt 23 gesehen habe im Stadion. Und ein paar Dallas-Spiele. Ich war natürlich auch im alten Texas Stadium schon, logischerweise mit dem Loch im Dach, damit der liebe Gott auch sein Lieblingsteam sehen kann. Das hat man ja fortgeführt, auch wenn man es jetzt zumachen kann, aber er wird trotzdem zuschauen können. Und was mir noch fehlt, ist Seattle. Um es andersrum abzukürzen,
Ja.
möchte ich gerne noch hin, möchte ich noch erleben. Und Buffalo mache ich jetzt im Oktober. Das Thursday Night, Detroit, alles. Nee, fehlt. Also,
Ich
habe
glaube,
fast alle sind nicht immer schon die neuen Stadien, aber ich war schon in den Städten. Ich war natürlich auch noch in San Diego, als es noch die ordentlichen Chargers gab und so weiter.
Knut, warst du damals in Penn State dabei?
Nein, ich war dafür 3 Jahre später bei Ohio State.
Oh,
Also auch
okay.
nur Wahlkampf.
Die Leute von uns, die bei Penn State waren, was natürlich trotzdem ein sensationelles Erlebnis waren, haben von kalten Metallbänken im Winter berichtet. Deswegen Sitzkissen kann wohl anscheinend nicht schaden, wenn man Penn State besucht. Ja, falls noch jemand eine Frage an den Gast hat, dann jetzt.
Ich habe noch eine Frage, weil sich ja Jets-Fans immer darüber beschweren, wie weit das MetLife von New York weg ist. Und wie lange fährt man denn von Downtown Texas bis nach Arlington zum Stadion ungefähr, Günther?
Downtown Dallas, ja, da fährst du auch so eine Stunde, aber da wohnt ja keiner. Also Dallas ist wirklich, da müsst ihr nicht hin. Das ist eine hässliche Stadt und bietet nicht viel. Bietet es, in der Mitte sind die Stadien, das ist toll. Ich war da auch schon beim Eishockey, Dallas Stars, ist lustig, wirklich kann man gut anschauen. Ich war, darum bin ich auch Mavericks-Fan, weil ich schon 1900 93 dann mir ein Basketballspiel angeschaut habe. Da standen die bei, lass mich lügen, 3 Siegen und glaube ich 40 Niederlagen. Also die waren so mit Abstand die Lachnummer der Liga, das schwächste Team. Wir kommen in die Halle und die ist dreiviertel voll. Das ist ein Riesending. Damals hatten die auch schon, glaube ich, 14.000 Fassungsvermögen. Also waren 10.000 Leute bei einer wirklich absoluten Losertruppe. Wir sind eigentlich nur hin, weil sie gegen Seattle gespielt haben und damals noch mit Schrempf. Und man sagt,
Ah.
oh, das gucken wir uns an. Und Riesenstimmung, die haben ihr Team gefeiert, obwohl es Loser waren. Und deshalb bin ich Dallas Mavericks-Fan. Also es hat nichts mit Dirk Nowitzki zu tun. Habe ich dann gern genommen, habe mir auch von ihm
Ja.
natürlich dann, Gott sei Dank, in seiner letzten Saison habe ich es geschafft, noch ein Spiel in der Halle angeschaut. Aber ansonsten ist Dallas, Fahrt außen rum, Fahrt nach Arlington, geht ins Stadion. Aber
Ist gut.
viel schlimmer, aber ist ja New England. Das ist ja Katastrophe. Und
Okay.
von Boston raus in das Stadion, da fährst du auch, wenn kein Verkehr ist, eine Stunde. Und wenn Spieltag ist, da fährst du halt 4, 5 Stunden, weil da gibt es nur eine Straße und zurück derselbe Scheiß. Also das würde ich als unangenehm bezeichnen.
Ich weiß nicht, warst du auch schon mal in Cleveland zufällig im Stadion?
Ja, natürlich. Und in der Rock'n'Roll Hall of Fame.
Genau.
Das ist ja schön, da am Wasser, das ist alles.
Genau, also wir waren letztes Jahr in Cleveland, und ich weiß gar nicht, warum Cleveland so einen schlechten Ruf hat. Ich fand es eigentlich eine schöne Stadt und
Super schön, super.
du kannst ja überall zu Fuß hin. Wir waren beim Baseball zu Fuß, wir waren zum Football zu
Genau,
Fuß,
so ist alles da.
die Basketballhalle ist zu Fuß, alles schön am Wasser gelegen. Ich fand es top. Deswegen, so muss man eine Stadt aufbauen. Alle Sportstadien zentral,
Das
fußläufig.
ist der neue Weg. Houston hat angefangen da, die
Also,
fürchter kaputte Stadt.
wenn man schon Land ist, was keinen Wert auf öffentlichen Personennahverkehr legt, dann muss man so aufziehen, wirklich, ne?
Genau.
Ja, cool.
Ich habe noch so eine richtige Fanfrage. Passiert es einem als Kommentator, dass man öfter an der Stimme erkannt wird, als tatsächlich, wenn man vor jemandem steht?
Ja, ist mir in der Tat schon des Öfteren passiert. Ich habe doch eine relativ prägnante Stimme, die
Ja.
man kennt, und dann ist mir tatsächlich am Golfplatz schon, wir stellen uns vor, oh, du bist Günter Zapf. So, ja, das stimmt. Also das, und tatsächlich vom Football. Also meistens sind solche Wrestling-Fans,
Ja.
aber nee, kommt vor. Nicht sehr häufig. Ansonsten, man kennt ja irgendwo ja das Bild dann schon, kennt es nicht so, aber die Stimme wird in der Tat erkannt.
Ja, cool. Dürft ihr noch fragen, also wir haken Football jetzt mal ab, wir sind ja genug geredet. Kannst du uns verraten, wie du damals zum Wrestling gekommen bist? Oder vielleicht auch.
Relativ einfach. Das kam aus Amerika, also das macht Günther. Der macht US-Sport, also relativ easy. Also ich hatte vorher nichts damit zu tun, außer dass ich gerne Catch-Up geguckt habe, was
Ja.
ja nicht das klassische Wrestling war, zumindest was den Kommentar auch anbetrifft und die Aufbereitung.
Aber du hast ja dann doch auch ein gewisses Herzblut dafür entwickelt, weil sonst macht man das doch nicht so lange und mit so viel Leidenschaft und ist da so dabei und in den Storylines dabei und.
Ja, das ergibt sich da. Also das geht dann relativ schnell und vor allem, das läuft ja immer. Läuft ja Woche für Woche. Gibt es ja keine Off-Season, das ist ja 52 Wochen lang. Das heißt, du wächst damit rein, du gehörst ja, das ist ja ein ganz anderer Kommentar. Beim Sport, ob es Football ist oder Eishockey oder was immer ich alles mache, da bist du der Beobachter, gibst Zusatzinformationen an den Zuschauer und bewertest aus der Sicht des Journalisten heraus. Beim Wrestling bist du Teil des Gesamten. Du transportierst die Geschichten, du transportierst die Typen, die Entwicklung. Da kann ich nicht hergehen und sagen, ach, das ist nicht der Undertaker, das ist eigentlich Mark Calloway und der ist 2,01 Meter groß und der kommt da und daher. Das geht natürlich nicht. Was den Vorteil hat, du musst dich nicht selber vorbereiten, sondern du kriegst natürlich die Geschichte im Prinzip vorgegeben. Und muss dann auch in diesem Duktus mitarbeiten. Und der Gute ist der Gute und der Schlechte ist der Schlechte. Und nicht andersrum. Du kannst natürlich Mache ich auch gerne mal, dass du einen, der nicht ganz böse ist, aber ein Böser, den kannst du schon mal auch verteidigen und gern mögen und sagen, nee, der, ich finde das, macht das halt so. Aber im Prinzip musst du schon immer genau in dieser Storyline drin bleiben.
Ich glaube, das
Aber
liegt
ist.
bei anderen Personen. Es gibt einfach Wrestler, die als Bösewicht einfach unglaublich gut sind und die man da viel lieber in dieser Rolle sieht
Aber
als die
ist ja
Guten.
viel einfacher.
Ist
Ja,
das dann
genau.
für die Moderatoren auch vorgegeben, welcher Moderator die Heels mögen darf und welcher Moderator die Faces gut finden muss? Also,
In Amerika ja. Also da gibt
ja,
es
das
schon.
weiß ich, aber es ist
Bei uns ist es ja nicht die klassische Aufteilung. Wir reden ja quasi, zwei Kumpels gucken sich Wrestling an und reden drüber. So ist der Plot im Prinzip.
Ja, mittlerweile gibt es auch deutsche Kommentatoren-Duos, wo man so merkt, okay, der eine macht jetzt Michael Cole und der andere ist Jerry Lawler, so
Ja.
verglichen. Dachte, das wäre bei euch auch irgendwie so gewesen. Also sehr interessant auf jeden Fall.
Grüß die Kollegen am Samstag auf dem Oktoberfest.
Okay.
Ich bin bei Wrestling ausgeschieden, als Edge ausgeschieden ist. Also da, ich habe jetzt von Knut gelernt, der ist inzwischen wieder da.
Nee, jetzt ist er
Aber
wieder weg. Jetzt ist er wieder weg.
jetzt ist
Ja.
er wieder weg, ja.
Aber da
Also
bin ich
das,
bei
ich
dir.
kann da
War,
nicht mehr mitreden.
das war auch einer meiner Lieblinge. Also das kann ich verstehen.
Also ich habe tatsächlich, ich habe als Kind viel Wrestling geguckt. Das lief ja dann immer auf ja, Tele5, glaube ich noch. Also
Tele
bin
5 und
jetzt
dann
40, es kommt
RTL2. Ja,
ungefähr
genau.
hin, ja.
Ja.
Und ich kann mich auch an WrestleMania erinnern, was du kommentiert hast. Und da war auf jeden Fall der Main-Kampf Bret Hart gegen Shawn Michaels. Das weiß ich noch. Shawn
Ja.
Michaels war mein Lieblingswrestler. Egal, es muss ewig her sein. Wahrscheinlich gleich Stand 109 vorne.
95 oder
Ja.
96, oder? Was sind wir da
Aber ich
irgendwo da?
fand immer, ich irgendwo in dem Rahmen, ich fand immer am besten die Kämpfe, also und wenn sie reinkommen, Entrance und die Kämpfe. Und als dieses Gelaber aufkam und die da
Ja.
im Ring stehen 10 Minuten lang und es nur geredet wird und dann schaltet eine Kamera ins Backstage und dann sagt dazu nur, da war ich irgendwann völlig lost. Ich habe das, dann war es vorbei. Also, und heute kenne ich kaum noch einen Wrestler, weil die haben ja inzwischen alle wahrscheinlich aufgehört, die größtenteils. Naja, so ist das.
Konntest du denn mal in den Staaten auch irgendwie eine Großveranstaltung kommentieren, live vor Ort oder war das zu der Zeit noch nicht?
Ich war bei WrestleMania 11 live in der Halle.
Das war doch Bret Hart
Dort.
Michaels, oder?
Nee, da hat Shawn Michaels gegen Diesel.
Ach,
War
diese.
die
Ach,
mit, also
Gott,
neben mir
ja.
saß, das ist die geilste Geschichte, neben mir saß Pamela Anderson.
Ach, das
Weil
war das hier nicht im Main Event.
wir saßen ja am Ring zum Kommentieren und sie war ja damals die Begleiterin von Diesel, hat ihn zum Ring
Ja.
geführt und saß dann wirklich, ich habe mich also nicht so ganz auf den Ring konzentrieren können.
Ja, war das nicht im Main Event hier LT gegen
Genau,
wer?
das war
Ja.
die
Ah,
Football
klar.
WrestleMania.
Ja,
Ja,
Lawrence Taylor,
LT
Lawrence,
Bam
ja.
Bam Bigelow.
Ah ja,
Ja.
und die ganzen Cowboys, die ganzen Giants waren und
Genau.
ne? Ja, ein Hochpunkt.
Verrückte Zeit auf jeden Fall, ja.
Ja.
So.
Warst du vor Ort? Ja, cool.
Günther, vielen lieben Dank für deine Expertise, für deine Einschätzung, für deine Zeit natürlich. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat uns ganz besonders gefreut. Ja, nochmal danke.
Gerne. Wir drücken alle die Daumen, dass es bei den Chats trotzdem, denn das wünscht man keinem Team, egal wo das eine Saison so beginnt und man vielleicht schon im Eimer ist. Also wir drücken die Daumen, nur nicht am Sonntag.
Vielleicht finden wir in der Offseason vielleicht mal die Zeit über 40 Jahre Football in Deutschland und wie du das wahrgenommen hast und die Entwicklung zu sprechen. Das würde mich freuen, wenn wir das vielleicht hinkriegen in der Offseason. Weil das ist wirklich, das hier ist nicht, wir erleben einen Hype von Football in Deutschland, aber es ist nicht die erste Hypewelle. Da gab es welche davor und auch die haben große und tolle Dinge hervorgebracht. Und das würde mich wahnsinnig interessieren von jemandem, der dabei war.
Machen wir gerne.
Ja, Knut, Malte, auch euch natürlich vielen, vielen Dank an alle, die das hier gehört haben. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend und eine gute Nacht. Versucht positiv in die Zukunft zu blicken. Sogar ich versuche das. Malte und ich oder auch Knut oder Marvin versuchen diese Woche mal noch eine Einschätzung der Aaron Rodgers und zukünftigen Maßnahmen aufzunehmen und speziell dieses Thema nochmal zu behandeln. Ich hoffe, wir kriegen es zeitlich hin. Ihr werdet es mitbekommen, ihr werdet es hören. Macht es gut. Chat ab.
Wiederhören.
Ciao, ciao.